Winter in Deutschland, temperaturmäßig eigentlich nicht. Wir haben heute, Caroline, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, den 26. Januar.
Ist korrekt.
Und ich bin schweinemüde.
Willkommen in meiner Welt.
Ja, wir sagen herzlich willkommen, Tour of Us ist wieder da. Und ich bin sehr froh, Caroline, dass wir es beide geschafft haben, wieder zueinander zu kommen.
Ich bin auch froh.
Ist auch froh, okay. Das ist doch ein guter Einstieg.
Ich bin froh, dass du es hier geschafft hast.
Ja, ja, ja.
Warum bist du so müde?
Warum bin ich so müde? Weil ich komme eigentlich aus einem Skilager.
Es wäre jetzt schön, wenn ich Lanz und Precht mäßig gesagt hätte, Hardy, genau. Wo erreiche ich dich?
Genau, mit? Das können wir nachher mit Herrn Bosbach machen. Herr Bosbach, wo erreichen wir Sie gerade? Das wollte ich sowieso immer schon mal sagen. Ja, ich komme aus dem Skilager von Montag bis heute in Heubach im Thüringer Wald. Man soll es nicht glauben, wir haben auch Schnee gehabt und wir sind auch Ski gefahren. Es war wirklich toll.
Echten Schnee oder Maschinenschnee?
Na, die Piste ist präpariert natürlich auch mit Schneekanonen, aber es hat letzte Woche noch geschneit und diese Woche war es natürlich jeden Tag ein bisschen wärmer. Wir waren mit über 100 Schülern da und es waren wieder extrem ereignisreiche Tage, muss ich echt sagen. Und ich weiß nicht, du warst ja auch mal im Skilager mit mir. Ich kann mich sogar erinnern.
Sogar zweimal.
Dass wir in einem Skilager waren, das habe ich gestern auch, glaube ich, meinen Kolleginnen und Kollegen erzählt. Als kein Schnee lag.
Gar kein Schnee, ja. Nicht mal Kunstschnee. Das war toll.
Und ihr durftet das Wort auch nicht sagen. Weißt du es noch?
Stimmt, das war ein verbotenes Wort.
Das war das Piep-Wort.
Ja.
Wir sind nach Österreich gefahren oder Südtirol, ich weiß gar nicht mehr. Und es lag kein Piep, genau. Und wie war's?
Grandios. Also es wurde sich einfach Alternativsport überlegt. Ich kann mich erinnern, das waren so die ersten teambildenden Maßnahmen, die ich da erlebt habe, weil wir so...
Wir haben euch in Gruppen eingeteilt, gell?
Genau,
die Füchse, Schneehasen,
die Eisbären. Die Polarfüchse, die Eisbären. Das hatte alles auf jeden Fall was mit Piep zu tun. Und dann mussten wir zum Beispiel so als Gruppe an so einem Netz hochlaufen. Ja. Ich weiß nicht mehr alle Übungen, aber ich weiß, dass es viel damit zu tun hatte, zusammenzuhalten, sich zu unterstützen, gemeinsam ein Hindernis zu überwinden. Und das hat mich auf jeden Fall sehr begeistert, weil das hatte ich nicht. Ich habe da gemerkt, wie eine Klasse oder wie eine Gruppe von jungen Menschen sein kann, wie cool das sein kann. Und selbst wenn du mal was falsch machst oder wenn du irgendwas nicht hinkriegst, du trotzdem nicht ausgelacht wirst dafür. Und das habe ich die anderen sehr beneidet darum, dass die dann wieder dahin zurück konnten.
Ich glaube, dein Bruder war auch mit dabei.
Der war Fangzauntester, der hat die Urkunde bekommen. Aber das war dann als wirklich...
Das war als Schnee war dann, ja.
Als wirklich
Schnee
war, ja.
Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, wir hatten ja aus 4 Regelschulen Schülerinnen und Schüler mit und am Ende, ich glaube, viele von denen werden das ihr Leben nicht vergessen. Und wir hatten auch unter anderem, das war ganz witzig, einen Vater mit dabei und der hat mir dann auch gesagt, sagt Herr Krause, wenn ich als Schüler sowas hätte erleben dürfen, wäre ich so froh gewesen. Aber sowas hatten wir nie und der war total begeistert. Er hat selber auch den Skikurs mitgemacht und so weiter. Und wir haben gestern Abend einen Abschlussabend gemacht und haben auch Schüler ausgezeichnet für besondere Leistungen. Wir hatten auch viele schwierige Schüler dabei, die sich verweigert haben, die rumgebockt haben, die sich ein bisschen unangenehm verhalten haben, aber auch sehr viele, wo du gemerkt hast, wir haben einen ausgezeichnet zum Beispiel, der hat vom ersten Tag an, sobald jemand auf der Piste lag, ist er hingefahren, hat ihm aufgeholfen. Ich hatte eine Schülerin dabei gehabt, wir haben sie ausgezeichnet als nettester Mensch, also netter Mensch und so weiter, weil die war einfach, egal, was wir gemacht haben, die war angenehm, die hat gelächelt, die war freundlich, die hat Spaß gehabt am Skifahren. Die hat immer gesagt, sie wollte immer nie ganz hoch, weil sie Angst hatte. Und da bin ich mit ihr zusammen dann ganz hoch gefahren und wir sind gemeinsam runtergefahren. Und die war happy, die war glücklich und hat mir natürlich erzählt von zu Hause und wie es so ist und so weiter.
So ein bisschen wie, kennst du den Disney-Film Inside Out oder Alles steht Kopf auf Deutsch? Da geht es ja um diese verschiedenen Emotionen, die du im Kopf hast. Und eine Emotion ist immer an der Hauptsteuertaste.
Okay.
Zum Beispiel Freude. Und das war wahrscheinlich in ihrem Fall war das Freude. Und bei den anderen, weiß ich nicht, bei den etwas problematischen Schülern war es dann vielleicht Wut oder Traurigkeit oder Zweifel.
Ja, und es ist wirklich so, wir sind ja früher noch nach Österreich und nach Südtirol gefahren ins Skilager, was wir jetzt aber nicht mehr machen können, weil es einfach nicht mehr, auch finanziell für unser Klientel nicht mehr stemmbar ist. Aber wenn ich heute noch ehemalige Schüler treffe, die so jetzt so auch so alt wie du sind, dann sagen die immer zu mir, Herr Krause, Wiebeck-Schule war doof, aber Skilager war geil. Also jetzt also so ungefähr. Das brennt sich fest und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von denen, die jetzt mit dabei waren, dass die das sich ihr Leben lang merken wollen. Weil das natürlich auch, wir haben ja auch wirklich auch Kinder, musst dir vorstellen, aus dem Heim. Wir hatten einen Schüler, ich krieg schon beim Erzählen Gänsehaut, den haben wir gemeinsam mit den Skilehrern aus Heubach versucht, die Skistiefel anzuziehen. Der Junge wog aber wahrscheinlich 120 Kilo, großer Kerl, natürlich ein bisschen adipös. Und hatte solche Waden gehabt, dass er zwar mit dem Fuß in die größte Größe reingekommen ist, aber wir kriegen die, haben die Stiefel nicht zubekommen. Und ich habe gedacht, nie im Leben kriegen wir den Burschen auf die Skier. Und da kam dann auch, und dann haben die Jungs dort vom Heubach, die haben dann den Skistiefel nochmal umgebaut, haben den oben nochmal Schnallen umgeändert, damit er da reinkam. Und ich bin dann irgendwie rausgegangen und sah nach 10 Minuten, wie er wieder reingegangen und sagte, oh Gott, das tut mir alles so weh. Und da hat ihm aber die Hose, die er hatte, so abgeschnitten, die Beine. Und da haben die Jungs gesagt, pass auf, wir schneiden jetzt die Hose auf. Willst du zu Hause nochmal anrufen oder wollen wir es gleich machen? Nee, können Sie gleich machen, so. Und da haben wir dem die Hose abgeschnitten und dann ist der die ganzen Tage gefahren. Und wir haben den gestern ausgezeichnet, ich glaube,
Kategorie. Der war wieder dabei.
Wir haben den ausgezeichnet, der war wieder dabei. Mit der Kategorie Kämpferherz. Oh. Und der Junge hatte Tränen in den Augen, der wird das nicht vergessen. Auch die Auszeichnung gestern vor allen 100 Leuten. Also das war schön und viele andere haben wir auch ausgezeichnet für besondere Leistungen. Wir haben einen Slalom-Parcours nochmal gemacht, wo sie nach Zeit gefahren sind. Die besten Techniker, die besten Snowboarder. Ja,
und das. Aber da siehst du es mal wieder, mich stört das ja so, wenn Menschen so schnell abgestempelt werden und auch deren Vorgeschichte oder Hintergrund einfach nicht keine Rolle spielt. Du siehst ihn und sagst, was für ein fettes, also ja, will ich jetzt eigentlich
ich weiß,
nicht,
was du meinst, ja.
nicht wiedergeben, diese Ausdrücke, oder weiß ich nicht, irgendwelche Assi-Familien und ja, klar, und wenn die wieder Kinder kriegen, dann weißt du genau, die werden genauso und die haben alle keine Zukunft und sowas stört mich extrem. Ich finde das so schade und da finde ich es, also warum kann das nicht immer so sein wie im Skilager? Warum kann man die Menschen nicht einfach als Menschen sehen und das einfach das Beste in ihnen sehen?
Definitiv, aber ich kann dir auch sagen, das kostet auch Kraft. Wir hatten auch eine andere Schülerin, die wirklich, die ist auch aus dem Heim, die hat uns auch ihre Geschichte erzählt, die mit 2, 3 Jahren schon auf dem Dachboden eingesperrt wurde und so weiter, die auch wirklich psychisch, ich sage jetzt einfach mal, wirklich gestört ist.
Ja.
Aber dieses Mädchen ist wirklich sehr, sehr speziell, aber die hat dort Sachen erlebt, in einer Art und Weise, das wird sie auch nicht vergessen. Wir haben sie gestern auch ausgezeichnet, nämlich in der Kategorie 1000 und eine Frage. Die hat uns den ganzen Tag genervt, wirklich. Manchmal auf eine sehr lustige Art und Weise, wenn du es so aus der Ferne machst. Aber das ist ja, dieses Mädchen, ich will nicht sagen, tut mir leid, aber man muss diesem Mädchen auch mal Impulse geben, dass sie auch mal merkt, was hier eigentlich los ist und was man auch erleben kann. Und die hat gestern dann auch gesagt, die ist ja auch wirklich ganz ehrlich, die sagt ja, was sie denkt. Die hat dann gesagt, Herr Krause, als sie das anmoderiert haben, hatte ich schon Tränen in den Augen. Ich wusste, es geht jetzt um mich, da hatte ich schon Tränen in den Augen und so weiter. Mhm. Und die hat Sachen rausgehauen. Ich muss dir vorstellen, ich habe zum Elternabend gesagt, wir machen mittwochs Nacht Skifahren. Und da ist Flutlicht an. Und da habe ich gesagt, da ist Disco-Musik. So. Und die war dabei, die ist auch von Anfang an super gefahren. Die ist auch super sportlich, muss ich sagen. Und dann stand ich mit den Skilehrern da vor der Hütte und dann kam die zu mir angefahren und sagte, Herr Krause, Sie haben zum Skilehrer-Elternabend gesagt, dass wir Nachtskifahren machen und dass Musik an ist auf dem ganzen Hang. Ich war eben da oben und ich habe nichts gehört. Herr Krause, kümmern Sie sich drum,
hat
sie zu mir gesagt.
Ja, hast du recht. Hast du dich gekümmert?
Und da haben wir dann natürlich nicht böse, weil er gesagt, ja, hier waren Biber und die haben die Leitung angenagt und so weiter. Und oben ist das nicht so weit. Und dann habe ich gesagt, geh mal rüber, da war der Bürgermeister von Masserberg noch da, der ist auch immer, geh mal rüber und sag dem das mal, der soll sich mal kümmern und so weiter. Und dann kam eine Stunde später kam sie an, also Herr Krause, hier sind ja so viel Aufwürfe und so weiter.
Das ist nur der Saugroboter, okay. Keine Sorge.
Da sind ja so viele Hügel auf der Piste, da muss mal der Plattmacher kommen. Ich sag, was mitkommen? Na, der Plattmacher, die Pistenraupe. Ich sag, geh mal rüber zu den Jungs und sag, hier, könnt ihr mal jetzt, dass die Pistenraube mal, ich kann ja nicht mehr fahren, hier muss sie wieder glatt gemacht werden und so weiter. Die Jungs haben sich auch gut gemacht. Aber die haben dann am nächsten Tag, musst du auch dazu sagen, haben sie better. Da hat eine andere Schule die Skier abgegeben und da haben die gesagt, komm, hilf uns mit dabei. Und da hat sie gefragt, welche Schule Skier abgeben und hat da mitgemacht.
Ja.
Am letzten Abend im Speiseraum, alle waren raus, hat sie gesagt, soll ich den Speiseraum sauber machen?
Ja.
Und da haben die von hat die alle Tische abgewischt, hat den Speiseraum sauber gemacht. Also
eine Macherin.
Du erlebst Sachen, und das kann ich wirklich jetzt mal, es hören ja auch viele Kolleginnen und Kollegen zu von mir meistens bei dem Podcast, fahrt mit den Schülern, das muss nicht Skilager sein, aber egal was, fahrt mit den Schülern weg. Du lernst die einfach anders kennen. Wir haben Geschichten gehört, manche willst du auch gar nicht hören, aber du bist einfach eng dran. Und die Schüler erleben dich mal nicht nur als den Lehrer, der in 45 Minuten sein Programm durchziehen
aber
muss.
Aber ist das nicht vielleicht auch, wir reden ja oft auch über Bildung und wie sich da was verändern kann, ist das nicht vielleicht auch ein Ansatz, wo man mal sagen könnte, ja, vielleicht sollte es mal in so eine Richtung, also vielleicht sollte Schule insgesamt eine Art Skilager sein. Weil du lernst ja auch trotzdem was im Skilager, und zwar nicht nur Skifahren, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Warum muss denn Schule so so distanziert, so statisch, so trocken. Warum muss das denn so sein? Gibt es da nicht vielleicht Möglichkeiten?
Wie viel Zeit haben wir im Podcast? 3-4 Stunden?
Ist nur eine Anregung jetzt. Ist nur eine Anregung.
Aber du hast vollkommen recht. Schule sollte nachhaltig sein. Und Schule ist nicht mehr nachhaltig. Und wir, glaube ich, wir trichtern den Kindern Dinge ein, diese, ich sag mal, also immer so, bei uns ist so ein Skilager oder im Sommerlager oder was, das macht die Kinder lebensfähig. Mhm. Ich glaube, die lernen jetzt auch, dass man in Gemeinschaft stark ist, wenn man sich gegenseitig hilft und so weiter. Und einige haben das sehr gut vorgemacht und praktiziert. Und das sind Dinge, die kannst du manchmal nicht im normalen Unterricht vermitteln. Gell? Und so gesehen sind das wichtige Sachen. Und
gerade in der jetzigen Debatte finde ich als Gemeinschaft stark sein ja richtig. Wirklich ein sehr gutes.
Aber du musst auch sagen, und hier gebe ich mal liebe Grüße an meine Skikollegen raus, so nach so 5 Tagen, dann bist du auch platt. Wenn du 24 Stunden mit den Kindern zusammen bist, das ist sehr aufregend, aber es ist auch sehr anstrengend. Und das Einzige, was wirklich positiv ist, das war ja bei euch damals auch so, abends ist Ruhe. Mein Kollege gesagt aus Schlotheim, die haben eine Sauerstoffvergiftung, weil die so viel draußen waren, wie im Leben noch nicht am Tag. Und dann noch in Bewegung. Ja. Das ist für viele ist eine völlige
Gefühl.
Herausforderung und abends überhaupt kein Problem.
Das macht dich auch glücklich. Das ist wahrscheinlich auch ausschlaggebend.
Meine Kolleginnen haben dann gesagt, die Wiebeck-Schule wurde als die leiseste Schule ausgezeichnet. Weil die waren 21.30 Uhr waren im Zimmer, 22 Uhr war Ruhe, waren die im Bett, war alles okay. Die haben das alles super gemacht, das muss ich echt sagen.
Ja.
Das war,
bin mir nicht sicher, ob das bei einem Mathe-Lager so funktionieren würde.
Ja, das,
aber die sind vielleicht von Natur aus
auch. Das mag wohl sein, das mag wohl sein. Und das ist auch wieder ist ein langes Thema, aber das Thema müssen wir jetzt schon wieder langsam runterfahren, denn wir haben ja heute wieder etwas Besonderes vor, denn wir wollen ja jemanden in unseren Podcast reinholen.
Ja.
Und
ich muss auch sagen, ich muss jetzt mal gestehen, dass ich, habe ich vorhin schon gesagt, ein bisschen aufgeregt bin.
Ja.
Weil während du dich an der frischen Luft und mit Schülern und Schülerinnen beim Skifahren vergnügt hast, habe ich gestern, ich habe die Nacht von Politik geträumt. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich davon geträumt habe, weil ich mich gestern so hart informiert habe. Ich habe wirklich jeden Artikel, jeden Podcast, okay, nicht jeden, aber sehr, sehr viele gehört. Ich habe noch eine Doku geschaut zum Thema AfD-Aussteiger, die meine Mom mir empfohlen hat. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen gedacht, was wird wohl der Herr Bosbach heute so erzählen, wenn es darum geht? Ich meine, ich weiß eigentlich schon, was er sagen wird zum Thema AfD-Verbot und so. Ich habe da auch was dazu gelesen. Ich will aber jetzt bei dem Interview mich auch eher ein bisschen zurückhalten. Also stell dich nur schon mal darauf ein, dass eventuell nachher
wir sollten auch schon gleichwertig sein, weil ich ist ja auch sehr interessant.
Ich meinte nicht zurückhalten im Sinne von, dass ich ihm keine Fragen stellen werde, aber ich würde natürlich gerne hören, was er zu sagen hat und nicht meine Theorien und mein Wissen jetzt hier schon.
Und wir hatten ja Wolfgang Bosbach schon mal im Podcast und ich hatte ihn ja auch in der
sehr
Talkshow.
Früh beim Podcast.
Ja, und ich hatte ihn ja auch in der Talkshow. Wenn du jetzt unseren Zuhörern Wolfgang Bosbach vorstellen müsstest, was würdest du sagen?
Ja, ist gar nicht so einfach. Er ist ein ehemaliger Rechtsanwalt und Politiker und er war bei der CDU-CSU. Und ich sage immer, er ist so eine beratende Funktion gerade. Er ist so ein It-Boy, könnte man sagen.
Okay, ein It-Boy.
In sehr vielen Talkshows und sehr vielen Runden wird er einfach eingeladen und befragt zu den aktuellen Ereignissen. So würde ich ihn, glaube ich, vorstellen.
Ja. Also ich durfte ihn ja, wie gesagt, in der Talkshow kennenlernen und das war erstmal extremst unterhaltsam. Ist eine Kölner Frohnatur, sag ich mal so, riesen Karneval-Fan und war sehr eng mit der Ex-Kanzlerin und wird in vielen Talkshows, in vielen Fernsehsendungen auch immer zur politischen Lage befragt. Er ist eben ein Politprofi.
Kann sehr gut reden.
Genau, kann sehr gut reden und hat für mich auch immer eine sehr angenehme Erscheinung. Der war so unproblematisch in der Talkshow, das war so angenehm. Der ist gekommen, hat er die Show abgeliefert, hat die Leute auch zum Lachen gebracht, auch zum Nachdenken gebracht, hat im Hotel geschlafen, wieder gefahren. Also muss ich echt sagen, den mal kennenzulernen zu dürfen, das war schon eine schöne Sache. Und jetzt, er schreibt nämlich schon, jetzt sollten wir mal versuchen, ihn anzurufen.
Wir hoffen sehr, dass das hier mit dem der Technik funktioniert,
jetzt
weil er ruft vom Festnetz aus. Oder du rufst ihn jetzt vom Festnetz
jetzt,
aus
ich an. Ich rufe ihn jetzt vom Festnetz aus an.
Beziehungsweise du rufst vom Handy auf sein Festnetz an.
So. Und das ist schon für uns, das haben wir jetzt auch lange nicht mehr gemacht. Gell? Das ist schon wieder.
Hoffen wir, dass der Saugroboter sich zurückhält.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, wo wir ihn antreffen.
Bosbach.
Guten Morgen, Herr Bosbach.
Hallo, Karl, morgen.
Hallo.
Meine Tochter Caroline sitzt neben mir und wir haben uns eben gesagt, wir würden gerne mal à la Lanz und Precht mal fragen, Herr Bosbach, wo finden wir Sie jetzt gerade an? Wo sind Sie denn gerade?
Da, wo ich hingehöre, in meiner geliebten Heimatstadt Bergisch-Landbach am Schreibtisch.
Okay.
Schreibtisch, arbeiten Sie gerade?
Ja, ich arbeite jeden Tag. In der Regel so vormittags bis in den frühen Nachmittag als Anwalt und abends bin ich dann irgendwo in der Republik unterwegs.
Ich habe gerade meine Tochter gebeten mal, sie können das ja später mal anhören, wie würdest du jetzt Herrn Bosbach beschreiben? Und da hat sie unter anderem gesagt, was hast du gesagt?
Ja, da bin ich auch gespannt.
Das wiederhole ich nicht. Das war ein Wort, was mir eingefallen ist, ein recht modernes Wort, ein It-Boy. Ich meinte damit aber jemand, der sehr präsent ist und durch seinen Namen quasi einfach auch schon gerne eingeladen wird in Talkshows und Fernsehrunden, um quasi Meinungen zu äußern und Meinungen wiederzugeben. Ja.
So, also mein Tag ist gerettet.
Also wir freuen uns, dass der It-Boy Wolfgang Bosbach da ist. Ich habe gerade auch mal gesagt, ich habe Sie ja kennengelernt in meiner Talkshow, fand das wirklich sehr angenehm. Ich hoffe, Sie fanden das auch angenehm, aber das war wirklich schön. Herr Bosbach, aber wir haben hier in Thüringen ja eine politische Lage und deshalb möchte ich jetzt auch gleich den Bogen finden. Deshalb haben wir Sie heute auch da und deshalb freuen sich auch die Zuhörer, Sie zu hören. Ja, die uns beide auch natürlich sehr umtreibt, wo wir beide auch in vielen Sachen einheitliche Meinungen haben, aber andererseits auch sehr unterschiedliche. Vielleicht mal zum Einstieg. Sie sind jetzt schon viele Jahrzehnte im Politgeschäft. Wie schätzen Sie aktuell mal, ich weiß, es ist jetzt eine sehr schwere Frage, wahrscheinlich das kurz zu halten, die Situation in Deutschland ein? Sie kennen die Situation ja schon seit über 50 Jahren. Wie bewerten Sie Deutschland im Moment?
Also damit hier kein falscher Zungenschlag in unser Gespräch kommt, ich bin weit davon entfernt, alle Probleme, die wir haben, jetzt der Ampel in die Schuhe zu schieben. Wenn wir an der Regierung wären, wir hätten ja ähnliche Probleme und Herausforderungen. Manche Entscheidungen würden oder hätten wir anders getroffen. Aber es gibt natürlich äußere Umstände. Nehmen Sie nur mal zum Beispiel den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das wäre für jede andere Regierung auch eine große Herausforderung. Ich befürchte, dass wir in Deutschland langsam, aber sicher unsere politische Stabilität verlieren und unsere wirtschaftliche Stabilität. Und wenn Olaf Scholz sagt, Originalzitat vom SPD-Parteitag, der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Sozialstaat, da muss ich ihm sagen, nein, es ist genau umgekehrt. Der Wohlstand in unserem Land basiert auf dem Fleiß der Menschen. Denn Wohlstand kommt nicht vom Festkleben, Wohlstand kommt von Anpacken. Und wenn wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verlieren oder nur einbüßen, dann werden wir auch den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können. Und ich habe bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen das Gefühl, dass sie mit ihren Entscheidungen meilenweit vom Alltag der Menschen entfernt sind.
Das Komische ist, ich komme ja aus der DDR und wir haben früher in der DDR im Sozialismus auch sehr oft gesagt, die da oben wissen gar nicht mehr, wie es uns hier unten geht. Und ich höre jetzt auch aus dem Altersklientel meiner Leute solche Sprüche auch wieder so. Und Sie haben das jetzt auch gerade so nochmal gesagt. Dieses Gefühl umtreibt Sie auch, oder?
Ja, ich spreche ja nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Politikern. Ich spreche mit, in Anführungszeichen, ganz normalen Leuten, mit Leuten, die zwar politisch interessiert sind. Gestern Abend waren es im Hochsauerland knapp 200, aber nicht immer unbedingt politisch, parteipolitisch engagiert. Und das ist das Problem. Da hört man sehr oft dasselbe. Das sind vor allen Dingen zwei Themen. Das ist einmal die Migrationspolitik. Da geht es doch gar nicht um die Frage Zuwanderung, ja oder nein. Wir hatten immer Zuwanderung, wir werden sie auch in Zukunft haben. Das ist doch nicht das Thema. Sondern es geht darum, wenn 100.000 aus anderen Kulturkreisen in unser Land kommen, ob das nicht die Aufnahmefähigkeit von Kommunen überfordert und die Integrationskraft unseres Landes. Und das zweite Thema hängt sehr oft mit Wirtschaft zusammen, ist das Thema Energiepolitik, steigende Energiekosten. Hier haben wir einen enormen Wettbewerbsnachteil gegenüber Produktionsstandorten in anderen Ländern mit wesentlich günstigeren Preisen.
Herr Bosbach, da haben Sie jetzt Themen angesprochen. Sie haben am Anfang gesagt, Sie wollen die Ampel nicht zu stark kritisieren. Ich gehe aber auf jeden Fall mit, wenn Menschen sagen, sie muss kritisiert werden. Sie macht auf jeden Fall Fehler. Und die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja auch realpolitische Themen. Das, was mich gerade sehr viel stärker allerdings umtreibt und was, glaube ich, auch Millionen von Menschen gerade auf die Straße treibt, ist aber ja tatsächlich der Rechtsruck, den gerade die Gesellschaft anzunehmen droht in Deutschland. Wir haben anstehende Wahlen, bei denen die Prognosen auf über 30% AfD-Wählerschaft zeigen. Und das ist, glaube ich, eine Sorge, die gerade in meinem Umfeld auf jeden Fall sehr, sehr präsent ist. Und wie ja die Zahlen zeigen, scheinbar auch bei vielen anderen Menschen. Wie sehen Sie denn den Umgang damit? Stichwort AfD-Verbot, habe ich auf jeden Fall auch schon Ihre Meinung dazu gehört. Aber vielleicht können Sie die nochmal darlegen.
Punkt Nummer eins, diese Sorgen teile ich. Und ich war ja froh, dass am Wochenende Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, denn die AfD lebt ja nicht schlecht davon, dass sie sagt, auf der einen Seite die Altparteien, die Etablierten weit entfernt vom Volk, aber das wahre Volk repräsentieren wir. Wir sind die Stimme der stillen Mehrheit. So, jetzt ist die stille Mehrheit mal auf die Straße gegangen, ja, und schon haben wir ein völlig anderes Bild. Aber man darf natürlich immer nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Als die letzte Bundestagswahl war, vor gut 2 Jahren, das ist ja noch gar nicht länger her, war die AfD die 5-stärkste Kraft. Es hat 10,3% bekommen. In nur 2 Jahren hat sich ihre Stimmenanzahl verdoppelt, jedenfalls bei Umfragen. In Berlin haben alle Parteien an die AfD verloren, bei der Abgeordnetenhauswahl, nur nicht die CDU. Und wenn frühere SPD-Liberale, sogar grüne Wähler zur AfD gegangen sind, doch nicht, weil die über Nacht rechtsradikal geworden sind. Aber das beste Mittel ist immer noch eine Politik, die den Menschen das Motiv nimmt, ausgerechnet bei der AfD ein Kreuz zu machen. Ich selber halte von einem Verbotsverfahren nichts. Zum einen aus politischen Gründen, das hält die AfD nur im Gespräch. Ich frage mich sowieso mittlerweile, was der AfD mehr Sorgen bereitet, wenn sie jeden Tag in den Medien vorkommt, meistens oder fast nur mit negativer Konnotation, steht aber jeden Tag in den Medien, oder wenn man nicht mehr so viel über sie spricht. Ich glaube mittlerweile, das Zweite wäre das größere Problem der AfD, was ich natürlich nicht beweisen kann.
Ja, bin ich mir auch nicht so sicher, Herr Bosbach, weil wir haben ja Wahlen anstehen dieses Jahr. Und ich als Thüringerin glaube, dass bis September, wenn wir jetzt nicht mehr über die AfD sprechen, das nicht dazu führen wird, dass sie so viele Prozentzahlen einbringen werden. Und ich möchte nicht einen Björn Höcke als Ministerpräsidenten
haben. Moment mal. Zwischen nicht mehr sprechen und jeden Tag 6-mal ist ein kleiner Unterschied. Selbstverständlich ist es richtig, dass man auch den Menschen sagt, es ist keine bürgerlich-konservative, es ist eine stramm rechte Partei, eine rechtsradikale Partei, die von einem Menschenbild ausgeht, was jedenfalls der großen Mehrheit der Bevölkerung völlig fremd ist. Die große Mehrheit hat ja gar keine rechtsradikale Einstellung. Von einem Verbotsverfahren halte ich nicht viel. Es würde die AfD noch mehr in den Medien bringen. Es würde ihr einen Märtyrerstatus verleihen. Viele würden doch sagen oder denken, ja, das ist klar. Jetzt werden sie politisch nicht mit der AfD fertig. Jetzt versuchen sie es in Karlsruhe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Alleine, unterstreiche das Wort alleine, verfassungsfeindliche Äußerung oder Programmatik rechtfertigt kein Verbot, sondern dazu kommen muss die aggressiv-kämpferische Haltung gegenüber dem Staat. Also der Staat muss aggressiv-kämpferisch bekämpft werden, wie bei der NPD. Und alle Äußerungen von AfD-Politikern, die sie selber von sich geben, müssen der AfD als Partei zurechenbar sein. Ich schätze mal, selbst wenn ein Antrag jetzt gestellt würde, wären wir mit einer Entscheidung 2026, 2027. Ich glaube nicht, dass das die AfD schwächen würde, sondern die konsequente inhaltliche Auseinandersetzung mit ihrer im Kern doch menschen- und wohlstandsfeindlichen Politik.
Ja, ich glaube, da sind Sie ja auch nicht alleine und ich kann das Argument sogar ein Stück weit nachvollziehen, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, wenn allerdings, was ja Herr Lindner beispielsweise ja eher meint, sich dem anzugleichen, der AfD-Politik, da möchte ich sehr widersprechen, weil ich glaube nicht, wenn jetzt die Ampelregierung anfängt, selber im großen Stil abzuschieben, ob dann alle AfD-Wähler sagen, ah super, finden wir das jetzt klasse und wählen die AfD nicht mehr. Ich möchte mal ganz kurz einen Bildausschnitt zitieren aus der Bildzeitung, den ich heute gelesen habe, weil ich ein Stück weit glaube, dass auch die Berichterstattung in den Medien ja auch immer ein Stück weit ausschlaggebend ist für, ja, wie wird das so gelesen oder was kommt bei den Menschen so an? Die Schlagzeile lautet, was an alle gegen rechts falsch ist. Das ist von Bild-Chefreporter Peter Tiede. Und da sagt er unter anderem, warum denn auf den Demonstrationen, die jetzt so viel stattfinden, das Credo lautet, alle gegen rechts. Rechts ist doch eigentlich nur ein politisches Spektrum und er sieht auch die FDP und die CDU/CSU auf jeden Fall als Rechte und beschwert sich dann eben darüber, dass ein Michael Kretschmer zum Beispiel auch auf Demonstrationen mitläuft, wo es heißt, alle gegen rechts und richtet sich dann eher gegen die Linken und warum das im linken Spektrum eben nicht so gemacht wird. Also was mir immer wieder auffällt, ist, dieses Narrativ von wegen, ja, was ist denn bei den Linken los? Und bei den Linken ist es ja viel schlimmer. Jetzt gab es diese Petition gegen die AfD. Gleichzeitig wird eine Petition aufgesetzt, die Grünen als Partei zu verbieten, was für mich absolut... Ich kann das nicht verstehen, wie das im Zusammenhang steht und wie eine Partei, die ja offensichtlich verfassungsfeindliche Ansichten hat und in der auch Faschisten eine Rolle spielen gegenüber einer normaldemokratischen Partei, die halt einfach eine Regierung gerade bildet, die kritisierbar ist, wie das sein kann. Vielleicht können Sie mir dazu was erklären, Herr Bosbach.
Also ich versuche das mal zu sortieren. Herr Dieter hat jedenfalls zu 50% recht. Bei links kämen wir niemals auf den Gedanken, das zu verwechseln mit Linksradikalität, mit Linksextremismus. Da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Also wenn Sie sagen, die SPD ist doch eine linke gleich linksradikale Partei, ja, würde man sie zu Recht kritisieren. Zu Recht ist sie nicht. Eine Linke, aber keine Linksradikale, keine Linksextreme. Mittlerweile geht das auf der anderen Seite fließend ineinander über. Gegen rechts heißt gegen rechtsextrem, gegen rechtsradikal. Wird, das ist auch der Sound der kommenden Bundestagswahl. Bist du bei den Guten, dann bist du im linken Spektrum. Bist du bei den Bösen, dann bist du im rechten Spektrum. Mhm. Im Grunde sollte man das auf beiden Seiten gleich charakterisieren. Die CDU ist auch, nicht nur, aber auch eine konservative Partei. Aber konservativ hat mit Rechtsradikalen überhaupt nichts zu tun. Sozialpolitisch hat auch nicht mit linksradikal etwas zu tun. Rechtes Gedankengut zeichnet sich dadurch aus, dass man von der Ungleichheit von Menschen ausgeht. Zum Beispiel, ein klassischer Beispiel, ein Konservativer kann noch Patriot sein, aber niemals ein Nationalist. Der Nationalist erhebt sich über andere, er glaubt, er sei etwas Besseres, weil er einem bestimmten Volk, einer Nation angehört. Würde Patriot liebt sein Land, aber er verachtet nicht die Vaterländer anderer. Es wäre nur gut, wenn alle Seiten sich von den Extremisten distanzieren würden. Also wenn man keinerlei Gemeinsamkeiten macht mit denen, die tatsächlich extremistisches Gedankengut haben.
Ja, so wie es jetzt zum Beispiel die Werteunion tut.
Genau, denen sollte man sagen, halt, nein, Werteunion sehe ich jetzt nicht als rassistisches Gedankengut, aber ich käme nie auf die Idee, dort Mitglied zu werden. So, ja. Jetzt kommen wir zu den Petitionen. Die Petition gegen die Grünen hat mittlerweile 200.000 Unterschriften. Er wird natürlich überhaupt nicht begründet, wieso die Verbotsvoraussetzungen überhaupt vorliegen könnten.
Ja.
Das ist allerdings, das ist bei der AfD anders. Da kann man es begründen, aber die Begründungen überzeugen mich nicht. Wer mit der grünen Politik nicht einverstanden ist, sollte nicht nach Karlsruhe gehen oder eine Petition einreichen. Das muss auf dem Wahlzettel erledigt werden.
Ja.
Ich bin ein großer Kritiker der Politik der Grünen, aber käme niemals auf die abstruse Idee, deren Verbot zu fordern. Da muss man sich politisch-inhaltlich auseinandersetzen. Sowas wird in der Wahlkabine entschieden und nicht in Karlsruhe.
Ja, aber 200.000 Menschen sehen das ja offensichtlich anders. Wenn sie diese Petition unterschreiben, dann sind sie ja... Also darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ich das Gefühl habe, bringt es denn überhaupt noch was, wenn man sich politisch-inhaltlich an die Menschen richtet? Oder sind diese... Ich sage jetzt mal in Thüringen, diese 30% nicht eh schon verloren, weil sie einfach schon so verblendet sind von einem...
Gute Frage. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich bin jetzt so lange unterwegs und treffe immer wieder Menschen. Da habe ich das Gefühl, die sind noch erreichbar und Menschen, die sind nicht mehr erreichbar. Die kannst du nicht mit Argumenten erreichen. Die wollen auch gar nicht mit Argumenten erreicht werden. Die sind mal irgendwann aus welchen Gründen auch immer falsch abgebogen und glauben, wenn ich jetzt mein Kreuz bei der AfD mache, da regen sich die anderen so richtig auf. Das ist natürlich eine Protesthaltung. Ja. Ich frage mich sowieso, welche Leute glauben, wenn ich die AfD wähle, bekommen wir eine für das Land bessere Politik. Ich glaube, die meisten glauben da selber nicht dran, sondern bringen ihren Unmut zum Ausdruck, was natürlich dem Land nicht hilft und Thüringen schon mal gar nicht.
Ja, jetzt können wir ja nochmal direkt auf Thüringen das Ganze nochmal runterbrechen, Herr Bosbach. Also Thüringen ist ja nur eine sehr spezielle Situation, ja. Sie sind jetzt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch ein bisschen in Thüringen unterwegs. Sie haben auch, glaube ich, gesagt, nicht um gegen die AfD zu proklamieren, sondern für die CDU, der CDU zu helfen. Wir haben hier eine Situation, ich mache sie jetzt mal sozusagen zum Wahlkampfhelfer. Wir haben eine Situation, dass wir eine Prognose der AfD über 30% in Thüringen haben. Wir haben einen linken Ministerpräsident, der, ich sage mal, den Job des Ministerpräsidenten gar nicht so schlecht macht. Der macht gar nicht so viel falsch. Ich glaube, die Prozente der Linken gehen zu 90% auf die Kappe von Bodo Ramelow und nicht auf die Parteipolitik der Linken. Dann haben wir eine SPD, die immer mehr schwächelt. Da haben wir eine FDP, die nahezu keine Ausstrahlung mehr hat und auch keine Wähler mehr hat. Jetzt kommt dazu, dass Herr Maaßen ja nun auch noch letztes Wochenende hier diese Werteunion-Partei gegründet hat. Jetzt kommt dazu, dass Frau Sarah Wagenknecht schon mit 17% prognostiziert wird in Thüringen. Aus Ihrer Sicht, wie geht das denn jetzt weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Da könnt ihr im Zirkus auftreten, ja, wenn ich diese Frage abschließend überzeugend beantworten könnte. Also fangen wir mal hinten an. Werteunion ist für mich chancenlos. Vielleicht bei der Europawahl über 0,5%, dann gibt es ja Wahlkampfkostenerstattung über 5%, glaube ich nie und nimmer. Bei Wagenknecht sieht das anders aus. Jedenfalls in Brandenburg, Thüringen, Sachsen traue ich ihr durchaus zu, meistens auf Kosten der AfD Stimmen zu gewinnen. Die wird ja auch bei der Europawahl antreten. Dann gibt es richtig viel Geld, denn die Parteien geben ja alle bei Europawahlkämpfen weniger Geld aus, als sie hinterher erstattet bekommen. Dann ist sozusagen die Kasse gefüllt für die Landtagswahlen, die ich gerade erwähnt habe. Und ich stimme 100% zu, die Zuneigung zu den Linken in Thüringen ist eher Sympathie für Bodo Ramelow und seine Art der Politik als für die Programmatik der Linken. Da gibt es auch übrigens eine gute Parallele, und das ist das Saarland. Als Oskar Lafontaine sich verabschiedet hat, sind die Linken in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Die haben 80% ihrer Stimmen verloren, weil das eben die Figur war im Saarland. Oskar Lafontaine, so ist Bodo Ramelow für die linken Wähler die Repräsentationsfigur in Thüringen. Und dann wird's ganz schwer. Deswegen ist ja wichtig, dass gegen die Parteien der Mitte nicht regiert werden kann. Das gilt auch für Thüringen. Denn auch Minderheitsregierungen, die wir jetzt haben, sind im Grunde immer wackelige Angelegenheiten. Da stehst du mit einem Bein auf der Seife, weil du ja nie weißt, hast du für deine parlamentarische Idee eine Mehrheit oder nicht.
Ja, das ist das Problem. Und jetzt ist es ja so, dass wenn diese etablierten Parteien, ich sage jetzt mal SPD und FDP, jetzt auch noch in Thüringen an Wert verlieren und es kommt am Ende zu einer Stichwahl um den Ministerpräsidenten, dann spielen diese Parteien scheinbar keine Rolle. Aber wir brauchen sie ja in Thüringen eigentlich, um einen, ich sage jetzt mal AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Und das wird das Riesenproblem werden in Thüringen, oder sehe ich das falsch?
Nee, das sehen Sie genau richtig, hilft aber nicht. Ja. Also die Diagnose ist richtig, aber was kommt denn nach der Diagnose? Müsste ja eigentlich die Therapie kommen. Denn jetzt unterstellen wir einmal, das wäre nicht mein Wunsch, dass die CDU mit der Linkspartei gemeinsame Sache macht. Aber jetzt unterstellen wir mal aus pädagogischen Gründen, man schweißt sich zusammen, um Höcke zu verhindern. Ja, wie geht's denn danach weiter? Ja. Denn eine Regierung ist ja mehr als den müssen wir verhindern. Da musst du ja gemeinsam jahrelang Politik machen.
Ja.
Und das kann ich mir für die Union nicht vorstellen. Wir kommen aus der Tradition von Adenauer und Ludwig Erhard und die Linke aus der Tradition von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Aber obwohl tatsächlich, entschuldige bitte, mein Mann hat mir heute gesagt, dass er gehört hätte, dass Bodo Ramelow sich eine Koalition durchaus vorstellen könnte. Oder dass er zumindest meint, er wäre gesprächsbereit.
Hätte ich an seiner Stelle auch gesagt, wenn ihn das im Amt halten würde. Ja, ist schon klar.
Aber ich glaube, mit den Grundwerten der Linken...
Ramelow kann sich vor allen Dingen einen Ministerpräsidenten Ramelow vorstellen.
Das ist wohl klar. Aber ich glaube, mit den Grundwerten der Linken und mit den Grundwerten der CDU ist ja eine gemeinsame Politik eigentlich gar nicht vereinbar. Aber jetzt mal aus Ihrer Sicht als CDU-Urgestein, ja, was mache ich denn jetzt? Verrate ich jetzt meine eigenen Werte, um etwas Schlimmeres zu verhindern? Ja, in Stichwort Brandmauer hier, Brandmauer da. Oder sage ich, nein, wir bleiben bei den Werten der CDU, wir wollen die restlichen CDU-Anhänger nicht verlieren und wir werden mit keinem anderen koalieren, wissen aber, wo das Schiff dann hinfährt.
Ja. Moment. Nicht, ja, wohin denn? Die AfD hat doch nicht die absolute Mehrheit im Landtag.
Aber sie wächst,
Herr Ramelow. Ja, Moment, ich schlage...
Herr Ramelow, was war das? Entschuldigung.
Gerade habe ich in der Zeitung gelesen, die AfD wird immer schwächer wegen der Demonstrationen am Wochenende. Jetzt sagen Sie mir das Umgekehrte. Lass mal doch erstmal Wahlkampf machen, lass mal erstmal zählen. Und eine Mehrheit gegen etwas, wie zum Beispiel für mich völlig verständlicherweise gegen einen Ministerpräsidenten Höcke, den haben Sie eher als eine Mehrheit für etwas, nämlich für eine vernünftige Politik, die auch noch 5 Jahre trägt. Ja. Das ist das eigentliche Problem. Und wenn wir die AfD noch stärker machen wollen, als sie ohnehin ist, dann sagt die CDU, wir machen jetzt gemeinsame Sache mit den Linken. Das wird dann der AfD das Signal geben, wir sind die Letzten im bürgerlich-konservativen rechten Lager. Jetzt ist die CDU selbst bei den Linken mit dabei. Wer eine andere Politik will, muss zu uns kommen. Also wenn du die AfD noch stärker machen willst, dann fängst du jetzt einen Flirt mit den Linken an als CDU.
Mhm. Mhm. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht ist vielleicht ganz gut, wenn das doch von weit her kommt, Blickrichtung CDU Thüringen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es fehlen der CDU in Thüringen, wie auch in anderen Bundesländern, so die richtigen Köpfe, die starken Persönlichkeiten. Ja. Ich glaube, die Werte der CDU, da gehen schon viele mit, aber es fehlen, jetzt sehen wir ja an Bodo Ramelow, viele sagen, cooler Typ, aber falsche Partei. Ja. Wie sehen Sie denn die CDU in Thüringen mit Mario Vogt, mit den anderen? Sie haben das ja ein bisschen jetzt auch erlebt, Sie unterstützen sie ja auch. Was müssen die besser machen?
Also so weit kommt es noch, dass ein Rheinländer der Thüringer CDU erklärt, wie sie da Politik machen soll. Am Ende entscheidet es der Landesverband. Aber dass Mario Vogt blass ist, dass er Menschen nicht begeistern kann, nicht mitreißen kann. Also das Gefühl hatte ich auf der Veranstaltung in Pößneck, bei der ich war nicht. Ich hatte doch nicht das Gefühl, dass die CDU, da wird ja gewählt jetzt. Am Sonntag ist ja wohl Stichwahl im Saale-Orle-Kreis.
Richtig.
Dass die da deprimiert in den Seilen hängen. Das Gefühl hatte ich nicht. Aber sie sind doch deutlich zweitstärkste Kraft geworden und nicht stärkste. Aber sie sind doch Sportler. Nie verzweifeln, wenn du zur Halbzeit zurückliegst. Ja, das ist jetzt nicht von mir, sondern die Gruppe heißt Ketka. Das war mal ein Hit. Da gibt's den Refrain. Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Und so ist es auch im Wahlkampf.
Definitiv, da gehe ich voll mit Ihnen mit. Aber was mich immer mehr in meiner Altersgruppe auch erreicht, ist eine wirklich eine so miese Stimmung gegenüber den führenden Köpfen unserer Bundesregierung, wie ich es, und ich bin nicht so ein Politprofi wie Sie, nicht mehr erlebt habe. Und KI tut ja selbiges noch, es wird gepostet, irgendwelchen Unsinn, die Politiker werden verunstaltet. Sie waren viele Jahre auch, ich glaube, eine gute Beraterin der Ex-Kanzlerin Merkel. Was, wenn ich Ricarda Lang, Lindner, Habeck, die werden ja alle mittlerweile so mit Dreck beschmissen, wo ich immer sage, also ich habe trotzdem Respekt vor jedem, der in diesem Land Verantwortung übernimmt. Natürlich habe ich auch kritische Meinung zu den Dingen, aber das haben sie doch nicht verdient. Sie waren jahrelang an der Seite der Frau Merkel. Wie sehen Sie unsere aktuelle Bundesregierung?
Ich sehe sie natürlich kritisch. Das sollte bei einem Oppositionspolitiker auch keine Sensation sein. Füge hinzu, ich beneide keinen, der in dieser Situation Verantwortung trägt und Entscheidungen treffen muss, die nicht selten, fast zwangsläufig unpopulär sind. Das ist so. Es ist natürlich einfacher. Im Sport sitzen auch die besten Sportler immer auf der Tribüne. Ich sehe das ja selber beim Fußball. Also mein Verein hat ja jetzt gerade nicht so eine tolle Performance. Wir treiben 16 andere in der Bundesliga vor uns her. Und ich höre dann im Stadion immer, wenn der Nachbar sagt, also den hätte ich aber beim Außenriss oben in den Winkel geschossen. Dann sage ich gerne, hör mal Willi, vor 30 Jahren hast du den Ball noch nicht mal aus 5 Metern an den Nebenmann gebracht. So ähnlich ist es in der Politik auch. Ja, die Leute gucken die Tagesschau und sagen, alles Deppen. Also man sollte sich nicht nur interessieren, man sollte sich auch engagieren. Aber es ist tatsächlich so. Also die Vermutung, die Sie äußern, ist ja auch in Teilen berechtigt. Da wird eine Sprache gesprochen über die Köpfe der Menschen hinweg. Da tragen politische Verantwortung nicht nur, aber auch Leute, die in ihrem Leben nie an der Werkbank gestanden haben, die nie in einem ganz normalen bürgerlichen Beruf gearbeitet haben, vielleicht mal ein paar Monate oder Studium abgebrochen haben. Heute ist es ja wichtig, eine Meinung zu haben. Früher war es wichtig, Ahnung zu haben. Heute ist die Meinung wichtig, die Haltung. Und da haben viele Leute zu Recht das Gefühl, so ein paar Jahre Berufserfahrung würde ihm ganz gut tun. Dann sieht man vieles mit anderen Augen.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Fantasiegespinne. bei der aktuellen Situation und bei der schlechten Stimmung. Und dann, ich glaube schon, dass ich habe irgendwie eine Umfrage gelesen, über 80% finden die Arbeit der Bundesregierung nicht gut und so weiter. Wäre es denn nicht vielleicht mal an der Zeit, ich weiß, ich spinne jetzt ein bisschen, dass die ganzen Politiker einfach mal, ich sage jetzt mal, ihre ganzen Hosen runterlassen und sagen, ist doch jetzt, Entschuldigung, scheißegal, ob ich FDP, SDP oder CDU bin, wir wollen jetzt um den Inhalt des schönen Landes Deutschland kämpfen und wissen, wo es lang geht. Und lasst uns doch mal aufhören mit diesem ganzen parteipolitischen Mist, dass die Grünen so angefeindet werden, weil sie gerade Dinge machen und ihre alten Werte aus meiner Sicht auch verraten. Wäre das jetzt nicht mal an der Zeit zu sagen, lasst diese Sachen mal weg und lasst uns mal inhaltlich über Dinge diskutieren. Doof sind sie ja doch nicht alle, auch wenn sie alle keine oder viele keine abgeschlossenen Berufe haben. Aber wie gesagt, sie haben Verantwortung übernommen, davor muss man Respekt haben. Aber jetzt sage ich immer in Richtung Schwarmintelligenz, das sind viele intelligente Leute. Lasst doch mal, macht doch mal die Türen auf von euren Parteizentralen, setzt euch an einen Tisch und sagt jetzt mal, wie wollen wir vorwärts gehen? Oder ist das für mich völlig irrational, was ich gerade sage?
Ja und nein. Also nein im Sinne von, es gibt doch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, was tatsächlich so ist. Das habe ich ja selber häufig erlebt, zum Beispiel bei Koalitionsverhandlungen. Am Ende ist man gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber es gibt auch Bereiche, da ist man meilenweit voneinander entfernt. Nehmen Sie mal das Beispiel, worüber ja im vorigen Jahr heftig gestritten wurde, notwendigerweise Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke. Selbst Grüne würden sagen, es war ein Fehler, aber wir haben unserer Basis mal versprochen, aus der Kernenergie auszusteigen. Wir hätten es energiepolitisch auch für die Umwelt besser nicht getan, aber dann hätte es Randale an der Basis gegeben. So, die Mehrheit der Bevölkerung sowieso, aber auch im Parlament, wäre für den Weiterbetrieb gewesen. Jedenfalls der drei, die wir noch hatten. Aber jetzt kommt das Problem. Zwischen Weiterbetrieb und Abschalten gibt es keinen Kompromiss. Entweder schaltest du sie ab oder du betreibst sie weiter. Da kannst du ja nicht sagen, wir machen jetzt noch jeden zweiten Tag Kernenergie. Das Pikante ist, das wissen die Grünen auch, dass das Pikante, wir sind ja gar nicht aus der Nutzung der Kernenergie ausgestiegen. Wir sind aus der Produktion ausgestiegen. Nutzen tun wir sie jeden Tag, weil wir Tag für Tag Strom aus Frankreich importieren bzw. importieren müssen. Der kommt überwiegend aus Kernkraftwerken und die lassen sich das gut bezahlen. Ja. Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber machen wir uns bitte nichts vor. Es gibt doch große Unterschiede. Hm. Und die bleiben, selbst wenn keiner mehr Hosen anhat, die Unterschiede bleiben.
Aber im Prinzip hatte, also was du ja gesagt hast mit dem, was wir vorhin schon hatten, das gemeinsame Starke, die Unterschiede eben dann versuchen, die Gemeinsamkeiten überwiegen zu lassen, um eben gegen eine aufkeimende Gefahr, wie es die AfD nun mal ist, anzugehen. Ich finde, ein Stück weit zeigt ja allein das Bündnis einer Ampelregierung, dass es ja durchaus möglich ist. Ich erinnere mich an die Zeiten, als es um die Koalitionsgespräche ging, um die ersten Selfies, die gemacht wurden von Frau Baerbock, Habeck und Lindner und sowas. Da haben wir das alle noch, haben wir das uns angeschaut und gedacht, ach guck, das funktioniert ja doch zwischen FDP, SPD und Grünen, was ich mir auch nicht vorstellen konnte. Sie sagen jetzt, Herr Bosbach, zwischen CDU und Linke, das geht auf keinen Fall und die CDU würde sich in ihren Werten verraten und sowas. Ich kann die Argumente schon ein Stück weit verstehen, aber ein Stück weit bin ich auch bei dir, dass ich sage, ja, vielleicht sollte es aber dann doch mal weggehen von denen, ja, ich muss meiner Partei treu sein, sondern als Person wieder dastehen, als Person dastehen und sagen, das ist mein Ziel und ich mache das jetzt und ich setze das durch. Auf der anderen Seite müsste man dann auch sagen, naja, vielleicht gibt es ja in der AfD auch Leute, die das durchsetzen wollten und wenn man dann mit denen gemeinsame Sache machen würde, wäre der Aufschrei auch groß. Deswegen, ja, habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verrannt. Ist nicht so einfach zu beantworten, nein, wahrscheinlich.
Nein, der Gedanke ist schon richtig. Aber AfD ist ja ein gutes Beispiel. Ja. Leute, die sich dann eher im konservativen als im rechtsradikalen Spektrum zuordnen, die sind doch schreiend davongelaufen. Ja, am Anfang war ein Professor Lucke dabei. Da war ein Hans-Olaf Henkel dabei, der mal Präsident der deutschen Industrie war. Da war Herr Meuthen dabei.
Herr Meuthen, sehr intelligenter Mann, habe ich gestern eine Doku gesehen. Es klingt gar nicht so verkehrt, was der manchmal so von sich gibt. Ja.
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Sie wissen doch, dass sich jetzt nach diesem fürchterlichen Treffen am Lenitzsee, dass sich Frau Weidel von ihrem Referenten Dr. Hartwig getrennt hat.
Ja.
Wer jetzt glaubt, er war bei dem Treffen dabei, vermutlich Baseballschläger auf der Schulter und Springerstiefel. Der Dr. Jur Hartwig war Chefjustiziar der Bayer AG und war Chef von 100 Konzernjuristen weltweit. Keine Ahnung, warum der mal nach rechts außen abgebogen ist. Gauland, der war mal Leiter, also CDU-Mitglied, Leiter der Staatskanzlei in Hessen. Das sind noch sozusagen Restposten aus der Ecke, die dann da geblieben sind. Aber die geben doch nicht mehr den Ton an. Den Ton wird von Höcke und Co. angegeben. Und da kann mir keiner sagen, mit Höcke habe ich nichts zu tun. Ich bin zwar AfD, aber mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem Spruch soll mir keiner kommen. Wer hinter deren Fahnen herläuft, der muss sich auch zurechnen lassen, was da vorne alles veranstaltet wird. Und das ist in weiten Teilen menschenverachtend.
Ja.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das neulich gesagt hat, es hat mir gut gefallen, die Stärke der AfD ist die Schwäche der anderen.
Das ist nicht ganz falsch.
Ja, weil Inhalt.
Sonst wäre die AfD gar nicht so stark geworden.
Ja, man hat das Gefühl, die AfD steht vor der Bühne der Bundesregierung und sagt den Menschen, guckt euch an, was die, ich sage jetzt nochmal Entschuldigung für die Scheiße machen, und wollt ihr das? Und wenn ihr es nicht wollt, dann wählt doch einfach uns. Aber was die AfD will, das sagen sie eigentlich sehr selten, da kommen wir nicht ran. Aber die Stimmung, glaube ich, momentan im Land, sprechen wir jetzt auch mal von Thüringen, ist, glaube ich, momentan wirklich so schlecht, dass man das Vertrauen in die Bundesregierung, das war meine Frage von vorhin, so weit verloren hat, dass man sagt, ihr schafft es nicht mehr, also zeigen wir euch jetzt mal, dass wir das Volk sind, dann machen wir euch jetzt mal, ich glaube nicht, dass die AfD-Wähler alle mit den Grundwerten der AfD konform gehen, aber sie wollen einfach sagen, Leute, wir wollen das nicht. Und das macht sich die AfD zunutze. Ja, es ist unglaublich. Und mit diesem Treffen da in Potsdam haben sie sich ja aus meiner Sicht eigentlich ein riesen Eigentor geschossen. Wenn es dieses Treffen nicht gegeben hätte, hätte es dann die Demonstration von über 1 Million Menschen gegeben?
Wahrscheinlich nicht.
Das war der Auslöser. Ja, das war der Initialfunke. Also jedenfalls zu diesem Zeitpunkt in dieser Masse hätte es die Demonstrationen nicht gegeben. Aber vielleicht sollte man dem einen oder anderen mal erklären, du wählst nicht gegen etwas, sondern du wählst für etwas. Ja. Wenn jetzt noch einer um die Ecke biegt, in Erfurt oder anderswo, und sagt, also ich mache mein Kreuz bei der AfD, aber mit deren Politik habe ich nichts zu tun. Also dem ist ja kaum noch zu helfen.
Ja, spannenderweise, was du gerade sagst, ist es ja aber interessant, weil das, was das Korrektiv da herausgefunden hat, was bei diesem Treffen so besprochen wurde, ist ja so neu auch nicht. Also ich meine, Höcke, haben wir ja auch gehört bei Lanz und Precht, dass Höcke 2018 schon ein Buch herausbrachte und diese wirklich NS-Begriffe darin vorkamen.
Die Deportation,
genau, das Wort hat er auch verwendet. Oder nee, Remigration, das Wort hat er verwendet.
Das ist doch dasselbe.
Ja. Ja, zumindest, ja, naja. Aber das ist ja so neu uns jetzt eigentlich auch nicht, was da besprochen wird. Es ist eigentlich ganz interessant, warum es jetzt gerade diesen Aufschrei gibt. Ich glaube, es gibt ihn gerade, weil die AfD einfach in den Wahlprognosen so extrem ansteigt und die Gefahr einfach noch spürbarer geworden ist, als sie noch vor, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren war. Übrigens spannend, in der Dokumentation, die ich gestern geschaut habe, die bei der ARD lief, da geht es um AfD-Aussteiger. Und Herr Bosbach, da gab es auch eine interessante Aussage von einer Person, die meinte, als die AfD sich gegründet hat, unter Bernd Lucke, ich kann mich an die Zeiten auch noch erinnern, die haben ja immer, also die waren ja eigentlich nicht besonders nennenswert. Die wurden zwar sehr schnell in die rechtsradikale Ecke gedrängt, aber der Lucke hat sich ja auch sehr stark dagegen geäußert und immer gesagt, nein, dafür steht die AfD nicht. Und als es dann als sie sich dann zerrüttelt hat und also als Lucke dann gegangen ist, Frauke Petry an die Macht kam, waren die ja eigentlich schon fast wieder weg vom Fenster. Und dann kam die Flüchtlingskrise und eine Person sagte, und dann hat Frau Merkel die Grenzen geöffnet und die Migrationspolitik ist so chaotisch geworden und damit hat sie quasi der AfD die Türen auch geöffnet. Das war der Anfang von der Erstarkung der Partei AfD. Wie würden Sie diese Aussage bewerten?
Ja, die ist ziemlich nah dran an der Wahrheit, denn die AfD war ursprünglich mal ein Professorenprojekt. Professor Stabatti und andere. Der Name kommt aus der politischen Feststellung, die Entscheidung ist alternativlos. Deswegen haben die ja gesagt, von wegen Alternative für Deutschland. Ich sage mal, alternativlos ist nichts außer der Wahrheit. Alternativen gibt es immer. Die Frage ist nur, welche Alternative ist die bessere? Dann sind Führungspersönlichkeiten gegangen, die haben fluchtartig das Lokal verlassen, weil sie mit Höcke und Co. nichts zu tun haben wollten. Dann war die AfD tatsächlich im schweren Fahrwasser und dann hatten sie ein neues Thema. Das war jetzt nicht mehr die Euro-Rettungspolitik, das war jetzt die Migrationspolitik, die Flüchtlingskrise. Und trotzdem 10, noch was bei der Bundestagswahl und jetzt nach Umfragen bundesweit, in Thüringen noch mehr, bundesweit verdoppelt. Ja. Natürlich hat das etwas mit Unmut der Menschen zu tun. Und da kann man nicht sagen, jeder, der jetzt aus Unmut seinen Protest artikuliert, das ist gleichzeitig ein Nazi, ein Rechtsradikaler. Das ist mir ein bisschen zu einfach.
Vielleicht nochmal das letzte Thema, aber das ist ja das wahrscheinlich, was gerade das Ganze entscheidet, ist ja die Migrationspolitik. Und es ist ja wirklich so, Sie haben das am Anfang auch sehr schön gesagt, wir sind ja ein Sozialstaat und ein Sozialstaat lebt ja natürlich auch von der Wirtschaft, das muss man sich auch leisten können. Und das ist ja das, was aus der Wirtschaft jetzt so stark kritisiert wird, dass die Bundesregierung es der Wirtschaft und nicht nur die Bauern so schwer macht, hier, ich sag mal, den Motor des Staates am Laufe zu halten und dass das, was wir im sozialen Bereich ausgeben, einfach nicht mehr eingenommen wird. Dieses Gleichgewicht kippt mittlerweile. So, und jetzt haben viele das Gefühl, dass die etablierten Parteien, auch die CDU, jetzt auf diesen Zug aufspringt. So würde das jetzt die AfD formulieren, würde sagen, naja, klar, das haben wir euch vor Jahren schon gesagt, dass das nicht funktioniert mit den ganzen Migranten. Jetzt versucht man, die Situation wieder nicht umzukehren, aber zu sagen, ja, wir wollen das auch nicht. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig. Natürlich, wenn ich bei Ihnen zu Hause, Herr Bosbach, zu Gast bin, ja, und kacke Ihnen Ihr Klo voll und schmeiße Ihr in den Kaffee über den Tisch und sowas, da werden Sie auch sagen, Herr Krause, ich möchte Sie unbedingt nicht mehr hier sehen. Also als Gast benehme ich mich auch so. Und ich rede ja davon, dass wir Menschen nicht hier haben wollen, im Übrigen Deutsche auch nicht, die sich hier einfach nicht benehmen können und die einfach die Regeln hier nicht einhalten.
Das möchte ich nicht unterschreiben, bitte.
Ja, aber das ist so mein Gefühl. Und jetzt ist, glaube ich, das Zünglein an der Waage, vielleicht ist das auch Quatsch, die Beschreibung, ist die Migrationspolitik. Ist das der richtige Weg der Bundesregierung, da jetzt umzuswitchen?
An allen politischen Entscheidungen, die diesbezüglich getroffen wurden, wird sich an der derzeitigen Lage nicht viel ändern. Gucken Sie mal, es war der Bundeskanzler, nicht irgendwo am Lenitzsee in Potsdam, der gesagt hat, wir werden jetzt in großem Stil abschieben. Dann ist mal nachgefragt worden, was denn die Änderungen jetzt so in der Realität bedeuten könnten. Antwort der Bundesregierung war, wir rechnen mit 600 mehr Abschiebungen. 250.000 sind ausreisepflichtig und 55.000 sind vollziehbar ausreisepflichtig. Die haben also keine Duldung, die müssen eigentlich nach Hause. Jetzt ziehen wir davon mal 600 ab, dann bleiben immer noch sehr viele übrig. Aber jetzt muss ich mal kurz dazwischen grätschen. Ich finde es nicht gut, wenn der Eindruck erweckt wird, alle, die nach Deutschland kommen, aus welcher Himmelsrichtung oder Grund auch immer, kacken hier die Toiletten voll und schütten den Kaffee über den Tisch. Ich weiß, wie Sie es gemeint haben, aber die meisten benehmen sich ja ordentlich. Aber es gibt auch viele, und das sind echte Problemfälle. Aber jetzt kommt der eigentliche Fehler der Politik. Diese Probleme werden tabuisiert, wenn du sie offen ansprichst, bist du rechts. Und das lassen sich immer mehr Menschen nicht gefallen. Ja. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn du anfängst, Probleme zu verschweigen, werden sie immer größer. Mhm. Und ein Hauptproblem ist, das allerdings nicht Ampel, da waren wir noch an der Regierung. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Mit welcher Identität, mit welcher Nationalität.
Ich wollte es nicht sagen, Herr Bosbach, es hat ja ein bisschen auch die CDU-Politik verschlafen, sich dem Thema anzunehmen, oder?
Ja, gut, also da bin ich aber jetzt die falsche Adresse.
Naja, ich wollte es nur mal.
Ich kann mich noch an die Debatten in der Fraktion erinnern. Kann ich mich noch daran erinnern, ja, als dann gesagt wurde, aber das ist jetzt mal so. Ja. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, wir werden erhebliche Probleme bei der Rückführung abgelehnter Bewerber haben, wenn wir nicht deren Identität und nicht deren Nationalität kennen. Jedes Land ist völkerrechtlich nur verpflichtet, die eigenen Leute zurückzunehmen. Und dieses Problem haben wir auch heute noch. Wir haben zwar Grenzkontrollen, stationäre jetzt bei 4 Bundesländern, aber, großes Aber, wir weisen immer noch niemanden zurück, der einen Asylantrag an der Grenze stellt, selbst bei ungeklärter Identität und ungeklärter Nationalität, obwohl ja alle, ausnahmslos alle, über sichere, verfolgungsfreie Demokratien nach Deutschland einreisen wollen. Wir haben ja in unserer Nachbarschaft keinen undemokratischen Staat, der seine Bürger politisch verfolgt. Wir haben dazu natürlich, das hat jetzt nichts mit Kritik an der Politik in Deutschland zu tun. Das hat etwas mit Putin zu tun. Genau, wir haben natürlich noch über 1 Million Menschen aus der Ukraine, die ein Kriegsfolgenschicksal haben, aufgenommen. Diese Zahlen kamen ja noch dazu.
Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Bosbach, aber vielleicht zum Abschluss nochmal. Sie haben ja auch schon sehr, sehr viel erlebt und ich habe aber so das Gefühl, dass
Sie... Also jetzt tun Sie nicht so, als wenn ich 160...
Nein.
Schlanke 71. Ja.
Genau. Ich habe so das Gefühl und auch das Feedback von vielen Menschen, wir haben noch gar nicht über Israel geredet, könnten wir auch noch lange reden, Sie waren ja selber da bei Stern.tv wieder unterwegs und so weiter. Die Welt ist schon momentan verrückter als lange zuvor. Oder sehen Sie das oder fühlen Sie das anders?
Es gibt zumindest viele Brennpunkte auf der Welt.
Ja, das ist schon mal eindeutig richtig. Jetzt mache ich mich selber alt. Ich komme ja noch aus der Zeit, nicht nur der Teilung Deutschlands, schlimm genug. Ich komme ja aus der Zeit der Teilung der Welt in Ost und West. Auf der einen Seite Moskau, Russland, Warschauer Pakt, auf der anderen Seite USA, Washington, NATO, Berlin war geteilt, Deutschland war geteilt, aber auch weite Teile der Welt in zwei große Sphären. Dann kam die Wiedervereinigung, die Mauer fiel und es kam das Ende der Sowjetunion, es kam das Ende des Warschauer Paktes und es kam das Erstarken anderer Mächte. Und das gilt jetzt nicht nur für China, das ist eine gewaltige Volkswirtschaft, eine gewaltige Militärmaschinerie. Mittlerweile ist Indien der bevölkerungsreichste Staat der Erde mit 1,4 Millionen Einwohnern. In Südamerika machen sich Staaten auch wirtschaftlich stärker zu werden, auch sehr selbstbewusster. Das führt zu einer neuen Weltordnung oder, wie jetzt Ihre Tochter sagen würde, zu einer größeren Unordnung in der Welt. Da kommen noch Konflikte im Nahen Osten dazu, die jetzt wieder einmal mit Gewalt aufflammen. Ja, es ist alles komplizierter und schwieriger geworden. Und trotzdem, Familie Krause, unterm Strich, lass mal doch froh sein, dass es Mauerstacheldraht und Schießbefehl nicht mehr gibt. Wenn ich mir auch mal eine kleine kritische Anmerkung erlauben darf. Ich war in meinem Leben dutzendmal in Ost-Berlin, aber nur ein einziges Mal in der DDR, das allerdings 14 Tage am Stück. Die erste freie Volkskammerwahl, die muss irgendwo März, April 1990 gewesen sein.
Ja.
Und da habe ich 14 Tage am Stück Wahlkampf gemacht. Wir waren in Senftenberg, in Leipzig, in Dresden, in Krimmitschau und wir waren in Leuna und in Bitterfeld. Ich weiß genau, wie es damals dort ausgesehen.
Da haben Sie die Prunkstücke der DDR gesehen, Wahnsinn.
Aber ich weiß, wie es war. Und wissen Sie, wenn dann heute so mit Abstand von über 30 Jahren gesagt wird, also gucken Sie mal, da ist was nie in Ordnung und das könnte auch noch schöner sein und da sind noch DDR-Reste, würde ich sagen, ja, stimmt. Aber vieles ist doch auch gelungen. Jetzt lassen wir doch nicht alles nur schwarz sehen.
Herr Bosbach, also, steige ich sofort ein. Ich sage, dass ich das, und ich war damals, glaube ich, irgendwie so 24, 25, dass ich das erleben durfte, was meine Oma schon damals aus dem Westen immer gesagt hat, irgendwann fällt die Mauer. Wir haben es alle nicht geglaubt. Das ist einer der erhebendsten Momente meines Lebens. Ich bin ja auch noch Geschichtslehrer. Also das ist das Schönste. Und dass ich das erleben darf, bei vollem Bewusstsein, ich war ein junger Mann. Ich war natürlich am 10. November in Berlin das ganze Wochenende. Dieses Wochenende werde ich nie vergessen, wie die Menschen alle auf den Straßen waren. Wir haben gefeiert, wir haben uns umarmt, wir haben uns lieb gehabt und so weiter. Also da sind wir überhaupt nicht. Und ich bin auch keiner, der sagt hier irgendwas in der DDR. Ja, wir hatten... Ich und meine Brüder, wir hatten eine schöne Kindheit, das haben wir vor allen Dingen unseren Eltern zu verdanken, das haben wir zu verdanken, vor allen Dingen dem Sport zu verdanken, wir waren gut aufgehoben, wir hatten keine Handys, wir hatten keine Playstation, wir hatten viele Freunde, wie heute auch.
Wir auch nicht.
Genau, so und das...
Ich bin auf der Straße groß geworden.
Natürlich, aber ich sehe schon, das finde ich auch gut so, wahrscheinlich hat das was zu tun, als Fan vom 1. FC Köln muss man immer Optimist sein, wahrscheinlich, damit man...
Das halte es hier gar nicht aus.
Damit man im Leben klarkommt, aber ich höre ja, um noch einmal jetzt ein bisschen persönlich zu werden, meine Talkshow heißt ja höchstpersönlich, wie geht's Ihnen? Wir haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen. Geht's Ihnen nach wie vor körperlich, gesundheitlich, psychisch gut?
Also körperlich schon besser. Ich befinde mich jetzt gerade wieder mitten in einer Strahlentherapie in der Uniklinik Köln. Jeden zweiten Tag Bestrahlung. Das ist kein Spaß. Oh. Aber unter dem Strich, das Leben ist schön. Ich liebe mein Land, ich liebe mein Leben. Wir haben hier gerade Karneval, das spielt ja bei uns, auch in Teilen Thüringens, spielt ja bei uns eine überragende Rolle, darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Und Und ich habe im Leben so viel Glück gehabt. Gesundheitlich habe ich eben Pech, aber ich habe keinen Grund zu klagen. Bin jetzt stolzer Opa, das Leben ist schön.
Ich feiere Ihren Optimismus, Herr Bosbach. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm, mit diesen Worten jetzt rauszugehen.
Wir neigen dazu, die Nacht zu bestaunen, aber der Tag ist viel schöner.
Aber viel schöner, Herr Podcast, können wir unser Gespräch eigentlich nicht beenden. Wir haben übrigens letzte Woche auch den einjährigen Geburtstag meiner Enkeltochter gefeiert und sind dort quasi dann auch in Erfurt zur Demo gegangen. Das war dann auch für alle Geburtstagsgäste auch Pflicht. Und ich war auch lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, auf einer Demo. Das war schon sehr interessant. Und ich sage jetzt mal, auch viele anderen, wenn man Hamburg sieht, München sieht, Leipzig, Dresden und so weiter, das gibt mir auch wieder Hoffnung, dass Menschen ja nicht so doof sind, wie man sie darstellt, sondern dass Menschen für ihre Rechte kämpfen und dass Menschen an Demokratie glauben. Ich glaube nach wie vor, Demokratie ist das höchste Gut, was wir haben. Und das war für mich auch, auch dank Caroline und dank meiner Enkeltochter ein Erlebnis, was mich auch wieder sehr positiv stimmt.
Sehen Sie, und runter vom Sofa aufstehen und gegen die antreten, die genau das zertrümmern wollen, was unser Land so schön macht.
Herr Bosbach, wir wünschen Ihnen gesundheitlich, dass Sie die nächste Therapie gut überstehen. Es macht einen Riesenspaß. Wir könnten, glaube ich, noch 2-3 Stunden länger mit Ihnen sprechen. Ich gehe auch einfach fest davon aus, dass wir es nicht das letzte Mal weder über Telefon, vielleicht auch nochmal live gesprochen haben. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit.
Und immer dran denken, ganz wichtig, Eltern erziehen. Großeltern verwöhnen.
Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen, aber das nehme ich, das nehme ich gerne an.
Kriegt das schon noch hin. Danke, Herr Bosbach, für Ihre Einschätzung und Worte und den Humor vor allen Dingen.
Ganz lieben Dank, schönes Wochenende, bis dann, tschüss.
Tschüss.
Ja, Wahnsinn, oder?
Solche Gespräche, sage ich, da müssten wir eigentlich viel öfter führen, mit allen. Das ist im Prinzip, habe ich auch einen Zeitartikel dazu gelesen, finde ich auch ganz spannend, vor allen Dingen, wenn ich an dein Umfeld und auch an das Umfeld meiner Mama denke. Ich habe ja nicht so viel zu tun mit Leuten, die eher, sage ich mal, ein bisschen am rechten Rand sind. Aber im Prinzip musst du ja diese Gespräche bei jedem Stammtisch, bei jedem Kommentar, alles, was irgendwo in diese Richtung geht, wenn jemand sagt, naja, was der Höcke sagt, gar nicht so verkehrt, musst du ja eigentlich immer aufstehen und sagen, warum denkst du das? Was genau ist nicht verkehrt? Wie kommst du darauf? Lass uns darüber reden. Ja. Das ist ja eigentlich die Pflicht, die wir gerade haben, solche Gespräche wie, also mit Herrn Bosbach ist es recht leicht, so ein Gespräch zu führen, das ist sicherlich am Stammtisch anders. Aber diese Gespräche müssten wir ja eigentlich viel, viel häufiger führen, oder was?
Ja, definitiv. Was mich immer ein bisschen so verwirrt ist, wenn ich mir überlege, man ist in einer großen Runde und man geht von der Prognose von 33-34% aus, dann müsste man sagen, in der großen Runde ist ja jeder Dritte, ist ja eigentlich ein potenzieller AfD-Wähler, wobei man auch nicht vergessen darf, ein AfD-Wähler ist nicht automatisch ein Sympathisant der AfD. Der Bosbach hat zwar jetzt gesagt, wenn man hinter dieser Fahne hinherläuft, muss man auch wissen, wer da vorne steht. Das muss man den Menschen schon klar machen. Und was jetzt in Potsdam passiert ist, hat nochmal deutlich gezeigt, was die vorhaben. Und die reden von Deportation, allein den Begriff zu benutzen, der nun wirklich mit in so einem schlimmen und dunklen Kapitel der deutschen Geschichte eine Rolle gespielt hat, ist schon absolut absurd, wie gesagt. Und man redet ja auch davon, Höcke hat das ja auch in seinem Buch auch geschrieben, dass auch, also es geht nicht nur um Migranten,
es geht auch um Deutsche. Man muss einen Teil des Volkskörpers, der sich nicht assimilieren kann, der muss...
Damit muss man leben, dass Teile des Volkskörpers verloren
Übrigens
gehen.
Wird der, also ich will jetzt nicht irgendwie da gegen dich argumentieren, ich bin ja voll dabei, aber ich habe neulich, ich musste, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich Maischberger geschaut. Ich hasse ja ehrlich gesagt solche Talkshows, wo es so ein bisschen hitzig zugeht. Und da war der Tino Chrupalla da, der gesagt hat, das Wort Deportation stimmt überhaupt nicht. Das hat niemand von Ihnen bei diesen Besprechungen gesagt. Es ging um Remigration. Und dieses Wort gab es ja schon vorher. Also auch da muss man ja immer aufpassen, weil die machen es ja richtig geschickt. Das, was übrigens auch die Bild-Zeitung, die ja durchaus eine rechte Zeitung ist, muss man sich ja bewusst machen. Die wird
das ist aber eine heftige Aussage.
Doch, aber Julian Reichelt, kannst du aber wissen, das ist, haben wir ja auch beim Kieker unsere Erfahrungen gemacht. Ist ein anderes Thema, aber du musst gucken, was für ein Narrativ wird da bedient. Wo lenken die ab? Es geht ganz oft, wenn die darauf gestoßen werden, was ist mit diesen faschistischen Aussagen? Was ist mit dem, was Höcke gesagt hat? Was ist mit diesen Plänen, die ihr dort habt? Dann geht es darum, das sind Stasi-Methoden. Dieses Korrektiv, das sind überhaupt keine Journalisten und Journalisten, das sind Stasi-Methoden gewesen, das ist unlauter. Der Tino Chrupalla, der hat sich wirklich verrannt. Auf der einen Seite sagt er, das ist ein Privattreffen, was da ausspioniert wird, was verwanzt wird, was überhaupt nicht, also ist überhaupt nicht bewiesen, dass da irgendwelche Wanzen gesetzt wurden. Und dann sagt Frau Maischberger, was ist denn mit dem Referenten von Frau Weidel, von dem sie sich getrennt hat? Das war ja doch ein Privattreffen. Wieso macht sie das dann? Naja, nee, das ist was anderes. Das ist dann, in dem Fall ist es kein Privattreffen mehr. Ja. Die verrennen sich ja natürlich, aber auf der anderen Seite für Leute, die eine einfache Lösung wollen, die vielleicht jetzt auch nicht so sich so intensiv damit auseinandersetzen, ist natürlich das, was die Bild-Zeitung titelt oder was eben Rechtspopulisten titeln, ist die einfache Lösung. Und dann ist es natürlich auch eine einfache Lösung zu sagen, so irre wie das klingt, nee, die Demos, die gerade stattfinden, die 1,5 Millionen Menschen, die auf die Straße gehen, die sind bezahlt. Die hat die SPD engagiert. Ja. Und das sind wirklich, also das sind Sachen, die werden meiner Mom entgegengehalten, wenn sie postet, wir sind bei der Demo in Erfurt und gesagt, nein, oder hier, was sagst du dazu, die sind ja bezahlt von der SPD. So, und wie sollte man dann deiner Meinung nach darauf reagieren? Also man muss ja eigentlich reagieren, man muss sich ja auseinandersetzen damit, gerade wenn es deine Freunde oder deine Nachbarin oder weiß ich, deine Oma, Opa sind, musst du dich ja eigentlich damit auseinandersetzen. Aber ja, es ist so verdammt anstrengend, weil du ja ständig diesen Faktencheck darlegen musst.
Ich gebe dir recht, es ist nötig, aber ich bitte darum, ganz vorsichtig zu sein, weil ich das so sehe, musst du das auch so sehen.
Ja.
Ich kann dir meine Meinung äußern, du kannst sie dir an und du kannst sagen, ja, Papa, Quatsch, sehe ich anders und so weiter. Aber immer dieses, weißt du, dieses, das ist bei vielen Menschen mittlerweile so, ja, dieses Schwarz und Weiß. Hm. Und ich sage, das ist so und so und du musst das auch so sehen und das so machen. Und das ist, nein, klar, diese Meinung zu äußern, alles gut. Ja? Und nur, weil du vielleicht irgendwelche Ideen hast, die vielleicht in ein AfD-Spektrum reinpassen könnten, bist du kein Nazi und bist du auch kein schlechter Mensch. Und jetzt, wenn du AfD wählen würdest, bist du für mich auch kein widerlicher Mensch oder sowas. Du hast deine Gründe, das zu tun. Und du kannst ja auch nicht über 30% der Thüringer kannst sagen, das sind alles Idioten. Die werden ihre Gründe haben. Das haben wir ja eben gerade besprochen. Das zu tun, was Demokratie übrigens auch möglich macht, zu sagen, und ich bin immer noch der Meinung, die meisten sagen, das wollen wir nicht,
ja,
liebe Freunde.
Ja, aber ja.
Ja, jetzt, ich weiß, egal wie du das jetzt bewertest.
Ich gehe sogar mit bei dir. Denn ich gehe mit, auch bei dem, was Brecht gesagt hat, eine Demokratie muss das eigentlich aushalten. Und er ist ja auch der Meinung, unsere Demokratie ist stark genug, eben das auszuhalten. Und es wird nicht wieder so werden wie im Dritten Reich. Aber was natürlich auch ganz oft dann wieder in meiner Bubble auftaucht, das haben sie damals auch gedacht. Auch damals haben sie gedacht, das kann nicht sein, dass ganz Deutschland wird das nicht zulassen, dass hier die Juden komplett ausgerottet werden. Und es wurde aber zugelassen. Es ist passiert. Und nicht umsonst steht auf den Wahlplakaten nicht wieder oder nie wieder steht drauf. Und genau diese Angst, das ist eine Angst, die mich gerade sehr, also ich kann deswegen nicht schlafen, wirklich.
Ja, es ist ja nun auch, kann ja kein Zufall sein, dass dieses Treffen in Potsdam da in diesem Adlon stattgefunden hat, 8 Kilometer von dem Ort, wo die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Das kann ja irgendwie kein Zufall sein. Aber ich würde gerne jetzt nochmal mit Politik aufhören, weil viele Leute wollen auch so ein bisschen was von dir hören, weil wir jetzt wirklich lange jetzt hier schon Politik gemacht
haben. Eine Sache muss ich noch sagen, ja, beziehungsweise dich fragen, ohne dich dazu kritisieren. Du bist ja nun jemand, der seinen Status bei WhatsApp gerne vollballert mit allem, was er so tut. Da werden ja Bilder von Schülern und Schülerinnen werden ja gnadenlos da reingehauen. Ist ja auch, also du wirst schon wissen, was du tust. Von der Demo habe ich aber kein Bild gesehen im Status.
Weil du meinen Status nicht anguckst.
War eins drin, ja?
Nee, natürlich war es drin.
Echt? Dann habe ich es wirklich nicht gesehen. Ich habe extra noch ein paar Mal bei WhatsApp geschaut. Okay, aber, dann nehme ich es gleich wieder.
Aber es hatte auch unter anderem mein Freund Helme, hier unser Kindermann, der hat auch dann gesagt, ja, weil ich hatte es nicht gleich drin. Ja, ich
aber pass auf, wenn du jetzt hier nicht, dass ja, irgendwie
nein,
die Frau...
Nein, weil er sagte, willst du das nicht mal zeigen oder was? Weil der hat es wahrscheinlich bei deiner Mama gesehen oder sowas.
Ah, okay,
oder so.
Okay.
Und dann hat er mich auch gefragt, wie denn die Reaktion war. Es gab natürlich auch ein paar Reaktionen drauf, ja, aber ja, da ich jetzt auch im Skilager war und in Heubach hatte man auch kaum Empfang und dann kam auch so viel, ich hatte auch viele dienstliche Sachen noch, sodass ich es noch gar nicht so richtig einordnen kann.
Ah, ja,
aber
okay, ja, ja.
Nein, und ich, auch wenn ich poste, geht es dann vorwiegend um Schulsportveranstaltungen, weil ich einfach zeigen will, was wir machen. Und
ja,
wir können mit dem, was wir machen, wirklich können wir uns auch zeigen und auch die Sachen bewerben.
Ja. Es tut mir leid, ich weiß, du willst weg von Politik. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich würde wirklich mal ganz kurz nochmal diese Doku empfehlen, diese AfD-Aussteiger-Doku, weil ich tatsächlich gestern auch ganz viel mit meinem Mann darüber diskutiert habe, dass ich, das klingt zwar blöd, aber dann doch Sachen verstehe. Also im Prinzip reden da Leute, die lange Zeit in der AfD, teilweise auch in Führungsebene aktiv waren, bis 2021 hin übrigens, reden darüber, an was sie geglaubt haben, was das Problem war und kritisieren auch auf der anderen Seite zum Beispiel, dass sie ja, also dass die Partei so schnell als rechtsradikal abgestempelt wurde, wodurch ja ganz viele Leute dann ausgestiegen sind und quasi sehr viel rechter Schmutz, brauner Schmutz, Nazis die Chance hatten reinzukommen oder halt übrig geblieben sind, weil die anderen eben ausgestiegen sind. Habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, dass das natürlich, also das, was ja auch Herr Bosbach gesagt hat, dass es ja auch im rechten Bereich, im konservativen Bereich durchaus ein Spektrum geben muss, dem man sich zuordnen darf und dass man nicht so schnell abgestempelt wird als Nazi, hast du auch gesagt, dass das natürlich auch sein kann, dass das letztendlich zur Stärkung der AfD geführt hat letzten Endes. Und da muss ich mich natürlich auch selbstkritisch hinterfragen, wie ich dann damit umgehe, wenn Leute so...
Sehr gut, das sollte jeder auch machen. Das ist, glaube ich, ganz gut, sich mal updaten sozusagen. So.
Du guckst schon die ganze Zeit hier die Dschungelcamp-Schlagzeilen.
Nein, ich gucke mal ein bisschen, was gerade so, weil ich finde es ganz gut, wenn wir hier...
wenn wir mal wegkommen, okay.
Wenn wir mal auch gucken, was in der Welt ist. Zum Glück haben wir das Dschungelcamp noch ein bisschen Ablenkung von der ganzen
nicht
Politik.
Das, was ich gerade
aber ich komme jetzt auch, ich komme aus dem Skilager, wir haben jetzt auch kein Fernsehen geguckt, weil ich weiß überhaupt nicht, was da los ist und so weiter.
Ja.
Aber was war in deiner letzten Woche los? Ach so, was ich natürlich nochmal sagen möchte, dein Bruder hatte am Montag Geburtstag und ich musste mich um die 100 Schüler kümmern sozusagen. Sagen, konnte leider also den Geburtstag nicht folgen. Arnold, nochmal ganz liebe Grüße, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir das auch alles schon gesagt.
Übrigens, Arnold, stark im Diskutieren, habe ich auch bei der Party von meiner Tochter gemerkt, er hat wirklich zu Sachen, auch ruhig, ich bin ja eine sehr emotionale, weißt du ja, dass ich sehr emotional diskutiere. Und ich fand, Arnold hat sehr ruhig und sachlich und auch wirklich faktenorientiert geredet. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, das Krause-Gehen kommt immer mehr raus aus ihm. Also jetzt,
fühl ich mich übrigens so ein bisschen... Der Herr Bosbach hat uns auch wieder als Krause angesprochen.
Aber Kaun, das ist doch nicht
schlimm. Sehe ich mich gar nicht mehr.
Das ist nicht schlimm. Ich sehe dich auch noch als Krause an, ohne jetzt deinem Mann zu nahe zu treten und so weiter. Aber
Stück weit ist es natürlich auch.
Ja, auf jeden Fall, Arnold, wie gesagt, nochmal liebe Grüße. Und das Traurige ist, wir haben den Termin schon für nächstes Jahr gemacht.
Ach komm.
Und der liegt vom 20. bis zum 24. Es ist immer so. Aber... wir werden das nachholen auf jeden Fall und ich habe dir ja schon mal gesagt, ich bin ganz stolz auf dich und wir werden das auf jeden Fall nochmal tun. Ihr habt ja ein bisschen gefeiert hier.
Ja. Wir haben sehr viel gefeiert. Das war eine Dreitagesfeier im Prinzip mit Geburtstag meiner Tochter und dann Arnolds Geburtstag. Ja, jetzt reicht's auch langsam. Aber wie fandst du es, unsere kleine Gemüseparty, die wir hier gemacht haben?
Okay, das habe ich ja dann auch nur in den Bildern gesehen. Sehr speziell.
Wie bei den Bildern, du warst doch hier oder so?
Nee, ich hab doch am nächsten Tag nochmal mit den
Ja, das
mit den,
stimmt.
Mit
da haben wir mit Kostümen
gemacht. Als Gemüse verkleidet, okay. Ja, kann jeder machen, wie er will, aber ihr habt ja auch scheinbar Spaß gehabt. Ich meine, ihr hättet euch alle auch als Aliens verkleiden können. Ronja hätte es auch nicht ändern können, wahrscheinlich. Das aber
zum nächsten Jahr vielleicht.
Genau. Aber wir haben auch nochmal jetzt im Skilager auch nochmal diskutiert. Du bleibst dabei, dass ich das Gesicht deiner Tochter nicht posten darf.
Ja.
Warum?
Weil ich finde, das Recht am eigenen Bild ist eigentlich deine eigene Sache. Also du solltest selber darüber entscheiden, wenn du entscheiden kannst. Und da sie das gerade noch nicht kann, ist das quasi meine Entscheidung.
Mhm.
Und ich weiß, dass, also gerade bei dir, dein Status schauen ja sehr viele Leute und auch teilweise sehr viele Leute, die ich jetzt nicht unbedingt kenne und so. Und
aber was ist deine Befürchtung? Was wäre dein Worst Case?
Nee, das hat nichts mit Befürchtung zu tun. Ich finde, also... Das ist ein größeres Thema, können wir gerne auch mal drüber sprechen.
Ja, nur mal, was mir gerade so eingefallen ist, weil du hast ja nun ein extrem niedliches Kind, ein extrem sehenswertes Kind.
Ich kann
Kind.
Mich zum Beispiel erinnern, Papst, da habe ich auch neulich wieder drüber nachgedacht, du hast zu deinem, ich weiß nicht, ob es der 50. Geburtstag war oder irgendwann, hast du mal eine PowerPoint-Präsentation gemacht und da war unter anderem ein Bild von mir da, wo ich als kleines Baby untenrum, also ich saß in so einem Gitterbettchen, man hat quasi untenrum was gesehen. Und ich habe dich noch gebeten, vorher dieses Bild auszutauschen. Und du hast mich überredet und hast gesagt, das möchtest du nicht, das ist doch okay, das sind doch nur die Feiern. Es war mir extrem unangenehm bei der Feier. Und es waren ja auch teilweise, weiß ich nicht, Leute da, mit denen ich mal Basketball gespielt habe und so. Und ich glaube aber, also ich war selber auch schon in der Position, wo ich Sachen bei StudiVZ gepostet habe, wo mich dann auch meine Freundin ansprach und meinte, hier, kannst du das bitte rausnehmen, da ist meine kleine Schwester mit drauf, ich möchte das nicht. Und deswegen habe ich da auch selber so ein bisschen einen Prozess durchgemacht, wo ich das Recht am eigenen Bild, ist ja auch beim Kika bei uns ein Thema, dass eben Kinder ja nicht beeinflussen können, was mit ihren Bildern passiert. Und es gibt ja durchaus, das will ich jetzt niemandem unterstellen, der deinen Status anschaut, aber es gibt ja durchaus Methoden, dass du, wenn du auf Instagram ein Foto von deinem Kind postest, landet das auch gerne mal auf einer Pornoseite. Das passiert. Also dazu kann ich auch gerne Dokus empfehlen. Und deswegen finde ich, man sollte hinterfragen, was man von seinen Kindern unbedingt öffentlich zeigt und wer das dann alles sehen kann.
Also erstens mal respektiere ich nicht deine Entscheidung, gell? Aber wie gesagt, wir haben ja sogar festgestellt bei Ronjas Geburtstag, dass sie hübscher ist als du als Baby.
Das hast du festgestellt.
Du hast mir zugestimmt.
Meine Mama hat gemeint,
du hast mir zugestimmt.
Ihr seid beide auf eure eigene Art hübsch.
Ja klar, diplomatisch.
Übrigens, meine Oma, deine Mama hat mir ein Foto von dir als Baby geschickt. Hat sie dir das auch gezeigt?
Ja, aber das war nicht so hübsch wie Ronja.
Das, also. Ich fand, das war auch auf seine eigene
ehrlich,
Art.
Aber auf eine sehr eigene Art.
Aber ja, natürlich ist Ronja ein ausnehmend hübsches Kind. Das möchte ich nicht bestreiten.
So, wie geht's im Leben der Familie Romais weiter?
Ja, also ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin kurz davor, in eine Partei einzutreten oder weiß ich nicht, Aktivistin zu werden. Ja, du, ich muss was machen. Ich muss was machen. Mich macht es fertig. Ich habe das Gefühl, also das ist natürlich auch, was habe ich gestern gedacht, dieses Ängste schüren ist ja auch was die AfD gerne tut, diese Angst vor Migranten und Migrantinnen. Ich wiederum bin jetzt in der Bubble sehr stark drin, dass ich eben Angst habe vor Höcke und Nazis und Faschisten. Ist vielleicht auch jetzt nicht so real, wie sich es gerade für mich anfühlt. Also es laufen ja jetzt nicht ständig Nazis an meinem Haus vorbei oder werde irgendwie beschmissen. Aber tatsächlich, an dem Tag der Demo hatte ich ja noch dieses Anti-AfD, den Anti-AfD-Sticker auf der Jacke. Bin dann später noch einkaufen gegangen. Und als ich durch so ein paar Gassen gegangen bin, habe ich tatsächlich gedacht, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Weil, wie du es gesagt hast, 30%, über 30% ja, in Thüringen,
ja.
Ich weißt du ja nie, was.
Also wie gesagt, ich bin eigentlich auch dir sehr dankbar, dass ich das auch mal erleben durfte. Wäre ja wahrscheinlich nicht passiert, wenn Ronja nicht Geburtstag gehabt hätte. Aber was mich auch ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert hat, aber befremdet hat, ist
ja
auch auf euren Plakaten das Wort Hass.
Ja.
Und ich bin mit dem Wort Hass ist ja schon was ganz Heftiges. Mhm. Ja, also... Und dann so, Erfurt hasst die AfD, kann man meines Erachtens anders formulieren, aber das ist für mich schon, ja, das war ein bisschen schwierig, sag mal so.
Ich hatte auch, also das haben auch meine Freunde mich später gefragt, weil du auf dem Foto ja auch so ein bisschen distanziert ja, ja. wirkst. So, ja. Ja, was ist da mit deinem Papa? Man muss dazu sagen, auf einer Demo bist du ja auch also du diskutierst da ja nicht ruhig, du bist da, um laut zu sein, ja. um auch deiner Emotion ein bisschen Luft zu machen und natürlich ist man dann ein Stück weit auch extremer. Ne? Also dieses Alle und... Also man redet ja auch in Superlativen quasi. Ja, und da ist Hass natürlich sehr stark. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass... Weiß ich nicht, wenn ich jetzt erfahre, dass jemand in meinem Verwandtenkreis die AfD wählt, würde ich ja auch nicht sagen, ich hasse dich.
Genau.
Aber die Stellungnahme muss natürlich eine starke sein. Aber auch da wieder in der Doku gestern fand ich total spannend. Sie haben auch gemeint... wenn sie dann durch diese Demos gegangen sind, die teilweise ja auch von Antifa und sowas organisiert wurden und bespuckt worden, beworfen worden, beschrien worden, beleidigt worden, das hat zusammengeschweißt. Da haben sie gemeint, da waren plötzlich die ganzen Querelen, die ganzen Unterschiede in der Partei, waren plötzlich egal. Da haben sie gesagt, naja, dann sind die rassistischen Äußerungen vielleicht auch, weil ich habe ja gar keine Chance, ich komme ja überhaupt nicht raus. Ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, hier noch rauszukommen. Ich muss jetzt hierzu mal, ich muss das überwinden, ja. diese Parteidifferenzen. Und auch da sage ich, hast du vielleicht einen Punkt? Also vielleicht ist auch das, dieses komplette Gegeneinander und dieses, es gibt nur das eine oder das andere Extrem, ja, ist ja vielleicht genau das, was dann die Leute zur AfD treibt.
Ja, darfst nicht vergessen, ich habe auch ein bisschen, nicht abseits gestanden, aber das auf mich wirken lassen, weil diese Demonstrationen haben ja in der DDR, ich sage es mal ein bisschen polemisch, die Mauer zu Fall gebracht.
Ja.
Das war ja das Mittel, das letzte Mittel der Menschen zu zeigen, wir wollen das nicht.
Aber was, friedlich, ne?
Friedlich. Was damit passiert ist, wissen wir ja alle. Aber es war ja auch kurz vor der Eskalation. Also es gab ja auch schon den Schießbefehl und es wurden ja auch schon Munition und Waffen ausgeteilt. Und man hat gesagt, in Leipzig, jetzt müssen wir auf die Demonstranten schießen und so weiter. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Mhm. Aber das war ja die Demonstration, das Mittel, was eine riesen Veränderung gebracht hat und wo die Politiker gesagt haben, okay, jetzt sind wir machtlos, weil ihr seid wirklich das Volk. Ja. Und wenn ich heute immer diese Sprüche, die dann benutzt werden, höre, wir sind das Volk, dann komme ich damit gar nicht mehr klar, weil das war ein wichtiger und ehrlicher, war ein Motto der friedlichen Revolution in der DDR, der jetzt wieder so missbraucht wird, auch von der AfD übrigens. Ja. Also ich weiß nicht, ob du gesehen hast.
Wie Höcke, auch, natürlich von der AfD.
Höcke hat ja an dem Tag auch selber vor 300 Leuten gesagt, ja, da draußen, das sind Protestanten, ihr seid das Volk hier drin, ihr seid diejenigen und so weiter. Also wirklich in einer Art, Ja, jetzt bin ich schon wieder auf der Schiene.
Aber ja, das habe ich auch dann später gedacht. Du hast ja gesagt, dass du gar nicht so oft auf Demonstrationen bist, beziehungsweise fast, also es war, glaube ich, deine erste, oder?
Ich glaube, nach den 89, 90 Demonstrationen.
Und was hattest du, also wie hat das auf dich gewirkt, weil du gesagt hast, du hast das auf dich wirken lassen?
Ja, es war einfach eine Energie zu spüren. Das war definitiv so. Der Menschen, ja, auch diese Sprechchöre dann, die da so kamen und so weiter. Ich fand auch die Idee gut, der Redner mal denen eine Bühne zu geben, denen sonst nicht so zugehört wird. Das fand ich eine sehr gute Idee. Und die Politiker zu sagen, ja, gebt Interviews und sprecht für uns, macht das auch so.
Ja.
Ich konnte nicht mit allen Dingen mich einfach schon erklären, was da so gesagt wurde. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht so richtig.
Ja.
Es geht einfach, und das ist ja auch mal in Hamburg, die haben das einfach gar nicht einschätzen können, was da passiert. In München dasselbe auch nochmal. Wie gesagt, man hat jetzt über 1 Million Menschen, die letzte Woche da auf der Straße waren. Und das ist schon ein Zeichen. Und Herr Bosbach hat es auch gesagt, ich habe es auch schon gelesen, die Zahlen der AfD gehen tatsächlich, die Prognosen gehen wohl runter. Ob das so
wäre
ist,
ja wünschenswert.
Man muss den Prognosen aber Glauben schenken. Und passiert schon was. Gell?
Ja, auch noch ein Punkt. Du merkst, ich muss meine ganzen Artikel, die ich gelesen habe, muss ich jetzt hier rausbringen. Kritik an den Demonstrationen. Sie sind sehr weiß. Sie kommen aus der Mitte. Es sind wenige, die mitdemonstrieren, die es wirklich betrifft. Es sind tatsächlich ja sehr viele, die diese Deportationspläne betreffen. Aber Menschen mit, also People of Color, Menschen mit einer anderen Hautfarbe, sind sehr wenig anzutreffen. Teilweise ist das gleiche Phänomen, was ja auch bei Fridays for Future, bei Klimaprotesten ja auch stattfindet. Und ich habe tatsächlich auch mit vielen Leuten jetzt gesprochen, teilweise auch Menschen mit anderer Hautfarbe, die es überhaupt nicht wussten. Die gesagt haben, diese Versammlung mit der AfD, sie dachten, das wäre nur Gerücht. Also da auch wieder, wo ich sage, wir haben ein, ich würde fast sagen, Desinformationsproblem. Ein Desinformationsproblem. Dieses sich nur in der gleichen Bubble aufhalten, was auch mir übrigens passiert. Also wenn ich jetzt bei Instagram reingehe, kriege ich nur dieses Ganze gegen AfD, Petition, blablabla, kriege nur das rein. Und ich glaube, dass wenn du auf der anderen Seite stehst, passiert das ja genauso. Und wenn du natürlich ein ganz anderes Thema dir anschaust und überhaupt nicht Politik interessiert bist, ja, dann scheint dieses Thema komplett an dir vorbeigehen zu können, obwohl Millionen Menschen auf die Straße gehen.
Wobei ich glaube nicht, das ist Desinformation, sondern ich denke mal, wenn du für etwas bist, dann bist du automatisch auch oder fast automatisch auch gegen etwas. Und das ist ja auch ein klares Zeichen. Ja, das ist ja so, wie gesagt, wenn du jetzt mit dem AfD durchgestrichenen Aufkleber rumläufst, gell, dann werden alle sagen, ey, cool, junge Frau hier, aber andere werden auch sagen, was bist denn du für eine Troller hier? Und das macht es wieder auch schwierig. Gell?
Was spannend, mein Handy, mein Algorithmus, man hat richtig gespürt, wie er sich dagegen wehrt, heute die Bild-Zeitung zu öffnen. Das Weil ich dachte, ich muss ja auch mal lesen und sowas, aber man hat richtig gespürt, das Handy dachte sich, nee, du, das ist nicht deine Plattform.
So, ich würde aber jetzt sagen, liebe Freunde, wir fahren jetzt langsam runter. Ich hoffe, ihr habt das verkraftet, dass das ein bisschen, aber es war auch, glaube ich, auch wichtig, mal erstens mal darüber zu reden, ist unglaublich wichtig. Caroline hat es ja schon gesagt, zweitens mal, ein Herrn Bosbach hat man nicht alle Tage lang am Mikrofon. Ich finde immer wieder, egal ob man das befürwortet, was er sagt oder nicht, aber das ist einfach ein Mann mit so viel Erfahrung, mit so viel Lebensweisheit, Familienvater dazu noch, wie gesagt, Fußballfan, Karnevalfan, also das ist einer komplett aus dem Leben. Gell. Ist
wirklich, und der ist, kennt Catcar.
Ja, das ist auch sensationell. Gell. Ja, das ist eben, er ist eben ein junger Bursche noch, gell, sozusagen. Und wie hast du gesagt, ein It-Boy.
Aber darauf möchte ich mich nicht festnageln.
Also, ich hoffe mal, Herr Bosbach wird uns das nicht übel nehmen als It-Boy, beziehungsweise habe ich auch nicht gesagt.
Ich finde, was Herr Bosbach auch gezeigt hat, ist mit der richtigen Portion Humor. Ich wollte mir eigentlich so ein paar Sprüche, die er gesagt hat, wollte ich mir aufschreiben. Mit der richtigen Portion Humor kannst du auch Sachen besser verarbeiten und einordnen.
Wenn ihr übrigens mal Herrn Bosbach nochmal erleben wollt, zumindest digital, könnt ihr mal auf krause-höchstpersönlich.de gehen. Da habe ich ja immer von der letzten Talkshow auch ein Video erstellen lassen. Da könnt ihr mal reinschauen. Und an dem Abend war der so witzig drauf. Die Leute haben sich gebogen vor Lachen. Und er hat durch seine Geschichte mit Wer will Millionär, also Kanzlerin angerufen hat, die sein Joker war und so weiter, ein Telefonjoker und andere Geschichten noch erzählt. Also der Mann ist wirklich eine echte Bereicherung für die Welt. Das ist schon sehr schön. Ja, dann gehen wir jetzt mal ins Wochenende. Ich muss schlafen, glaube ich.
Ich finde das so lustig, dass du so... Ja, übrigens, ich jetzt schon über ein Jahr lang keinen durchgängigen Schlaf mehr. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, aber Caroline, ich bin ja ein bisschen älter als du.
Über ein Jahr lang.
Du bist eine junge, dynamische Frau. Ich habe auch eine Woche lang meine Freundin nicht mehr gesehen. Da freue ich mich auch wieder drauf, die zu sehen. Du hast deinen Mann die ganze Woche gehabt wahrscheinlich.
Ja, der war auch arbeiten.
Ja, okay. Ja, dann wie geht's denn weiter mit uns?
Ja, ich würde sagen, wir haben bis September noch eine Menge zu tun. Müssen wir noch ein paar Podcasts aufnehmen.
Okay.
Die werden vielleicht nicht alle so hoch, also so extrem politisch wie heute wird es vielleicht nicht immer. Wir können mal gucken, wen wir noch so einladen können. Also, ich glaube, ein paar Ideen hattest du ja schon genannt, ne?
Definitiv, definitiv.
Schauen wir mal. Also. Schreibt uns übrigens gerne. Also, ich bin tatsächlich jetzt auch wieder bei Instagram auf unserem Kanal ein bisschen unterwegs. Ihr könnt gerne eure Meinung äußern. Vielleicht können wir es auch mal vorlesen. Oder falls ihr Kandidaten, Kandidatinnen ja. habt, die wir mal einladen sollten.
Definitiv. Und ich habe ja, wie gesagt, habe ich schon im letzten Podcast erzählt, ein sehr guter Freund von mir hat den Kontakt hergestellt, diesen Tagesschausprecher, den Konstantin Schreiber, der wirklich sehr viel zu erzählen hat, der auch aus dem arabischen Bereich kommt, da auch sehr aktiv war. Und also will ich auch wieder mal eine Talkshow zum Anfassen machen. Mal sehen, wie das Ganze sich jetzt langsam läuft. Da habe ich auch schon viele Gäste, die ich noch gerne haben möchte. Ich sage jetzt erstmal, schönes Wochenende, erholt euch gut.
Ja. Redet miteinander, redet ruhig,
seid aber lieb und nett miteinander. Ja?
Und heiter.
Und nicht jeder, der eine andere Meinung hat, ist ein schlechterer Mensch als man selbst. Und nicht immer ist die eigene Meinung auch immer die beste Meinung. So viel Weisheiten hier am Freitag. Also, liebe
Danke,
Freunde.
Danke, Hadi, dass wir miteinander geredet haben.
Ich fand es auch schön. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss.